Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon.
Simon, da sind wir wieder. Heute etwas weniger emotional und motiviert. Nein, doch, natürlich.
Natürlich,
mehr,
wir sind voll emotional
aber etwas
motiviert.
Mit den Strapazen der Messe im Rücken.
Sonntag und in den Beinen.
Im Rücken, in den Beinen, in allem, in den Nerven. Wir reden heute einmal über die Messe generell. Wie haben wir die empfunden? Pros, Cons, was hat uns gefallen? Was hat uns vielleicht nicht so gut gefallen? Wir schauen mal so ein paar Highlights, so ein bisschen so eine kurze Übersicht, was wir vielleicht schon gespielt haben und wollten aber dennoch auch schon mal die Chance nutzen, um uns nochmal auch zwei Spiele etwas genauer zu widmen. Da haben wir einmal Forestry, welches wir beide mittlerweile gespielt haben und Tag Team, ja auch einer der Messe-Highlights, würde ich sagen.
Ja genau, lasst euch überraschen. Ich kann schon mal spoilern, wir werden da jetzt nicht nur Lobhudelei auf diese gehypten Titel herablassen. Und es wird vielleicht auch ein bisschen hitzig. Wer weiß, ne? Stefan. Genauso hitzig ja, wie die Messe
ich
vielleicht
nicht,
auch.
Ich habe die Vermutung, dass wir bei beiden die gleiche Meinung haben. Dann ist ja mal langweilig.
Ja, mal gucken. Mal gucken.
Schauen wir mal, ja.
Schauen wir mal.
Fangen wir erstmal mit der Messe an. Und wenn ich jetzt so an die Messe zurückdenke, erinnere ich mich vor allem an eine Nachricht, die mich am Donnerstag von dir ereilte mit vielen Schimpfwörtern.
Echt?
Naja, also zumindest
so,
hörte
ja.
man deinen Frust
ja.
heraus, dass
Ach,
du ihr habt es noch nicht ganz pünktlich geschafft, am Donnerstag auch zum Start 9:30 Uhr da zu sein.
Ja, also ich habe Donnerstag mal ausprobiert, wie es ist, das Presseticket nicht richtig zu nutzen und habe mich von Google leiten lassen und stand dann in dem Stau, wo alle drin standen, die zu P2 wollten und leider auch die Shuttlebusse, denn wir sind dann den gleichen Weg quasi gefahren wie die Shuttlebusse und das ist mir jetzt zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Also letztes Mal habe ich immer P5 geparkt, habe ich ja auch im Podcast gesagt, dass das eigentlich ein ganz gutes Ding ist, wenn man vor 9 Uhr da ist. Das war dieses Jahr so voll, dass tatsächlich auch Leute von P5 da weggeschickt wurden, was ja auch, ich sag mal, kommuniziert war. Also steht ja auch überall drauf, bitte P10 nutzen. Nur das Ding ist, die Leute, die auf P10 standen, sind teilweise halt auch nicht zur Messe gekommen, weil der Shuttlebus eben dann in diesem Stau stand, wo ich teilweise auch drin stand. Dazu muss man sagen, die werden nicht so lange gebraucht haben wie ich, weil die hatten wahrscheinlich ein bisschen einen schlaueren Weg. Ja, ich stand da inmitten so einer kleinen Einkaufsstraße, also es war Katastrophe, werde ich nie wieder so machen, also kann ich auch niemandem empfehlen. Das ist jetzt einfach doof gelaufen für mich, aber ich habe dann auch gedacht, wie haben es denn alle anderen so wahrgenommen, ja, die ich so kenne und habe da auch mal nachgefragt, habe so eine kleine Umfrage erstellt gehabt, auch noch im Discord und da war so der Tenor, dass die meisten, die gesagt haben, es war so wie immer, deutlich früher da waren als ich jetzt beispielsweise die letzten Jahre. Also die waren alle schon um 7:30 da, um 8 da. Meinetwegen auch noch 8:30. Aber was so der Tenor war, den ich so mitbekommen habe, war, je früher du da bist, desto unkomplizierter ist es. Logischerweise.
Ja, no surprise.
So wie du ja auch viel zu früh da warst, glaube ich. Ne? Aber es war... Ich glaube, dadurch, dass noch mehr Leute rein konnten, war die Verkehrssituation sehr angespannt. Es sind Leute tatsächlich, die ich getroffen habe und die auf PC dann geparkt haben, sind tatsächlich erst um 11 oder um 12 in den Messehallen gewesen, was natürlich dann doch irgendwie auch frustrierend ist. Ich denke mal, da werden sie deutlich dran arbeiten, beziehungsweise tippe ich sogar, dass sie da schon im Hintergrund dran gearbeitet haben, weil an den Folgetagen habe ich das nicht mehr so gehört, tatsächlich von den Leuten, dass die nicht wirklich also reinkommen.
Ja, das könnte sein, ne? Dass die Tage dann, wobei, ich meine auch, ich war ja mit dem besten Holger der Welt auf der Messe und der hat auch auf PC parken müssen und normalerweise war das auch nie ein Problem. Ich bin ja großer PC-Fanboy eigentlich, weil ich immer gesagt habe, das ist eigentlich das Entspannteste der Welt. Du hast keinen Innenstadtstress, parkst da. Und genau, den hat das gleiche Schicksal ereilt, quasi, dass gerade auch am Donnerstag er nochmal, obwohl er schon eigentlich sehr früh da war, deutlich später dann erst da war, weil die auch die Shuttlebusse dann halt da irgendwo im Verkehr feststeckten und das ist natürlich unglücklich. Ich wüsste
hat
jetzt
er was
aber
von
nicht,
Freitag erzählt?
Ja, Freitag ist ein bisschen später gekommen, standen sie aber auch, glaube ich, nochmal gut in der Schlange. Ich glaube, sie haben auch lange da ein bisschen gewartet wegen dem Ticket beim Bus am P10. Genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr, das ist jetzt eher so Halbwissen.
Ich habe auch keine Lösung dafür. Es ist logisch, wenn viele Leute kommen, gibt's Verkehrschaos. Also mein Tipp eher wäre, beim nächsten Mal wirklich früh genug zu kommen. Und das würde ich auch selber als Learning mitnehmen.
Ja.
Das bedeutet aber, die Messe war voll. Ich glaube, das können wir beide sagen. Die Messe war sehr gut gefüllt und das meine ich im absolut positiven Sinne erstmal, denn ich glaube, je mehr Leute da kommen, die auch eine große Kaufbereitschaft haben, so habe ich zumindest gerade den Donnerstag wahrgenommen, weil wirklich überall Schlangen waren, dass Verlage und Publisher einfach gerne auf die Messe kommen, weil sie genau dort Leute treffen, die vielleicht sonst nicht an ihre Spiele kommen würden. Wie hast du das wahrgenommen, Stefan?
Also ich habe generell das Gefühl, dass man schon versucht, extremst die Messe weiterzuentwickeln. Ne? Eben mit diesem Wechsel, der dann letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat, ne? Wenn ich mich jetzt recht entsinne, habe ich das Gefühl, man will wirklich gucken, wie wird das noch erfolgreicher, in Anführungsstrichen. Ja? Und das fing ja auch letztes Jahr an, schon mit dem Test, das am 3. Oktober zu machen. Jetzt sind wir ja auch bei der zweiten Ferienwoche, warum auch immer. Könnte ja auch irgendwelche Gründe dahinter liegen, dass dann vielleicht mehr Leute verfügbar sind.
Ja, vor allem mehr Familien, glaube ich.
Die Halle dazu, genau, mehr Familien. Ja. Mit der Bühne, habe ich schon das Gefühl, man versucht einfach generell viel zu tun, das Produkt zu verbessern. Das ist erstmal so meine erste.
Ja. Finde ich auf jeden Fall auch. Wie hast du die Bühne wahrgenommen? Weil tatsächlich war ich ein wenig zu gehetzt und zu uninformiert darüber, wo die Bühne stand. So habe ich am ersten Tag tatsächlich am Rande von Halle 4 Pause gemacht mit der Simone. Dabei hätte ich mich so entspannt auf diese Stühle setzen können und da einen Vortrag lauschen können. Das war richtig schade von mir. Muss ich mich auch selber hier wirklich ein bisschen kritisieren. Das hätte ich anders machen können. Ich habe mir aber tatsächlich Ausschnitte einzelner Reden beziehungsweise Talkrunden angeschaut und habe das als sehr entspannt wahrgenommen. Also ich glaube, ich hätte mir das gerne mal in der Mittagspause, wo ich mir mein Brötchen reingezwiebelt habe, hätte ich mir das gerne angehört tatsächlich. Also waren ja auch viele bekannte Gesichter da, Spiel des Jahres Jurymitgliederinnen und Kolleginnen. War wirklich sehr interessant. Hast du irgendwas von der Bühne aktiv wahrgenommen oder bist du wie ich eher von Halle zu Halle gehetzt?
Nö, ich habe also generell, das sagte ja schon, also zwischendurch versucht, also für mich war das relativ stressfrei, das ganze Event und vielleicht jetzt mal, um nochmal kurz, bevor wir zur Bühne kommen, mal so diesen negativen Teil trotzdem nochmal anzusprechen, ich fand's sehr voll. Also ich find's, und ich will jetzt nicht sagen, voll, ich habe schon, also subjektive Wahrnehmung, ne, kann falsch sein, kann richtig sein. Ich fand es auf jeden Fall voller als letztes Jahr, vor allem auch an so Tagen wie Freitag, wo ich vor allem alle Hallen auch wirklich voll waren. Also da hatte ich wirklich, am Donnerstag hätte ich nochmal gesagt, da kannst du nochmal ruhig Halle 5, Halle 6 und so weiter, da war eigentlich immer noch so easy going. Am Freitag war das auch nicht mehr der Fall. Also das war, man muss übrigens immer die ersten 2-3 Stunden ignorieren. Ne? Also es zählt, gezählt wird ab 1 Uhr, sage ich mal ungefähr. dass dann am Anfang ja noch nicht alle vor der Tür stehen und rein wollen, ist klar. Ne? Also die ersten von ab 10 bis 12 ist, glaube ich, immer ein bisschen gemäßigt. Aber dann
gerade auch wegen den Schlangen, ne?
extremst. Also ich, das hört sich jetzt hart an, aber ich fand das schon, also für mich ist das schon auch stressig dann, ne? Also dort durchlaufen zu wollen und ist jetzt nicht schlimm. Es ist trotzdem ein tolles Event, aber ich glaube zum Beispiel, dass das für Familien jetzt nicht ultra geil ist.
Ich glaube tatsächlich, also ich persönlich habe das nicht so krass wahrgenommen. Also ich weiß, dass das zeitweise sehr extrem war. Vielleicht war das bei dir aber auch einfach schlecht getimed. Jetzt ist gar kein Vorwurf oder so, ne? Aber vielleicht hast du einfach die blöden Zeiten erwischt. Ich fand, das war in Halle 3 ganz exzessiv merkbar. Als ich in Halle 3 angefangen habe an dem Freitag, konnte ich kaum laufen. Also das war wirklich wie in den Hochzeiten in den letzten Jahren. Das hat sich aber innerhalb von einer Stunde auch wieder extrem gelöst. Also gegen 2 Uhr konntest du da wieder deutlich entspannter laufen. Klar, es ist voll, logisch. Es ist eine Messe und es ist die größte Brettspielmesse der Welt und es ist toll, dass so viele Leute sich dafür interessieren. Ich fand es zu keinem Zeitpunkt so voll, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt hier raus. So. Ich fand es aber dann tatsächlich in Halle 3 sehr anstrengend. Und ich weiß auch nicht, wie man das entzerren könnte. Denn das ist ja so auch die Kritik der letzten Jahre immer wieder gewesen. Und deshalb wurde ja auch die Halle 3 immer wieder umstrukturiert und versucht, auch kleinere Stände da reinzutun, die vielleicht jetzt nicht die größte Aufmerksamkeit generieren. Und finde das tatsächlich, also ich habe Halle 3 eigentlich als besser wahrgenommen, gerade weil auch dieses Schlangenmanagement mir in Halle 3 deutlich positiver aufgefallen ist als letztes Jahr, wo einige Stände extrem lange Schlangen hatten. Und jetzt war es einfach voll. Muss aber auch dazu sagen, dass ich zum Beispiel Halle 2 und Halle 1 deutlich leerer empfunden habe am Freitag. Vielleicht liegt das wirklich einfach dran, wann man sich wo aufhält. Das wird sicherlich sowas sein. Aber du hast schon vollkommen recht. Ich fand es Freitag auch Halle 5 und 6 deutlich voller als am Donnerstag.
Ja, und ich war am Freitag da generell die ganze Zeit durchweg in allen. Also ich bin da relativ fix immer von 4, 5, 6, 7 immer so hin und her gerade. Also ich habe sogar Halle 3 gar nicht so jetzt explizit angesprochen, weil das würde ich immer sagen, okay, alles klar, das weiß man.
Das ist, ja, ist auch so.
Ein bisschen voller ist. Aber ich fand auch so einfach die normalsterblichen Hallen und Besucher dort einfach sehr viel. Und das ist schon sehr anstrengend. Und das ist okay, ne? Also ich meine das gar nicht so vorwurfsvoll. Das zeigt ja den Erfolg auch des Produkts, wie ich ja gerade sagte, ne? Und dieses, das eben vorantreiben zu wollen, ist ja auch sinnvoll. Und du hast am Anfang ja gesagt, das macht ja auch Sinn. Also es wird jetzt zum Beispiel auch keinen Sinn machen, irgendwie die Preise zu erhöhen in Form von, dass dann weniger Leute kommen, weil es ja gerade für die ganzen Verläge ja eben interessant ist. Die möchten ja ihre Produkte auch möglichst vielen Leuten zeigen. Aber ja, also für mich selber kann einfach nur, ich bin ja generell auch derjenige, der jetzt nicht gern von Hype-Titeln direkt am Kino-Release-Tag da gerne hingeht. Also ich warte gerne dann immer 2, 3 Wochen oder so, weil ich jetzt weniger Menschen sind, ist immer besser als mehr Menschen, für mich persönlich einfach. Aber ja, alles Gute. Zurück zur Bühne.
Was ich trotzdem bei der Fülle noch positiv hervorheben möchte, ist, dass ich das Gefühl hatte, wenn man etwas anspielen wollte, hat man deutlich mehr Chancen gehabt als in den letzten Jahren. Ich finde, viele Verlage hatten deutlich mehr Platz. Also war so mein Eindruck. Oder es haben weniger Leute angespielt. Aber es war an ganz vielen Stellen, wo ich gedacht hätte, oh, das wird aber schwer, da was zu finden, dass man da wahrscheinlich vielleicht eine Viertelstunde maximal hätte warten müssen, um da einen Tisch zu kriegen. Ich persönlich habe das nicht genutzt. Ja, ja. Also ich habe ja wenig angespielt. Und ich habe auch so das Gefühl, dass auch generell andere Leute weniger angespielt haben als in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz fand ich das sehr cool, weil ich so gedacht habe, okay, ja, dann kann man ja auch wirklich mal empfehlen, das anzuspielen, weil man ja auch wirklich nicht eine Stunde warten muss oder vorher sich irgendwo eingetragen haben muss, um jetzt 10 Titel irgendwie auf der Messe zu spielen. Also ich glaube, wenn man zur Messe gefahren ist, um Sachen anzuspielen, die man vorher noch nicht auf dem Schirm hatte, dann ist man, glaube ich, schon auf seine Kosten gekommen.
Das wieder subjektive Wahrnehmung, würde ich, glaube ich, so unterschreiben. Wäre vielleicht mal eine interessante Statistik, wenn es die denn gäbe, wie viel Quadratmeter im Vergleich zu letztem Jahr denn wirklich Tische waren im Vergleich zur Verkaufs-Area sozusagen. Ja. Da fand ich vor allem auch in Halle 7, wenn ich jetzt so an den Kosmos-Stand zum Beispiel denke, da hatten sie ja wirklich nur den diesen Shop an der rechten Seite, sehr schlecht positioniert bei so am Anfang wegen der Schlange, aber nur gut, aber dafür ist er zumindest dann schön an der Seite und dann hast du die große Fläche ja wirklich fast nur zum Spielen gehabt.
Ja, das war toll.
Kosmischstand, ne? Das war schon cool.
Auch also, Asmodee hatte ja riesig Platz.
Absolut, absolut. Die waren richtig krass. Die hatten ja auch relativ lange Schlangen trotzdem ja auch, ne? Beim die war nicht so, fand ich so gut. Die ging so mitten durch die Halle, aber ja, okay, Details.
Ja.
Zurück zur Bühne. Zur Bühne. Ich habe dreimal bin ich dort vorbeigelaufen und habe mal wirklich, also nur kurz geschaut, was ist da. Ich weiß, der gute Holger saß mit seiner Frau dort mal und hat das als Entspannung genutzt und gleichzeitige Unterhaltung. Das, was ich von der Bühne gesehen habe, wirkte extremst professionell produziert. Also da steckt, glaube ich, schon viel Liebe, Organisation, Aufwand. Also die Bühne selber sah ja auch richtig, also war ja nicht, hätte man gedacht, irgendwie na, eine einfache Bühne, 2-3 Aufsteller hin, aber das war ja richtig schick designt. Was ich gerade mal kurz ganz billig recherchiert habe, aber wahrscheinlich habe ich es vielleicht nicht gefunden. Sind die Sachen online verfügbar? Weißt du das?
Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe sie ja dann nachträglich angeschaut auf dem Spiel des Jahres-Kanal, auf dem Messekanal. Quatsch, auf dem Spiel des
Jahres. Ich habe nämlich vorhin auf dem Messekanal geschaut, ist aber nicht gesehen.
Doch, habe ich gesehen tatsächlich dort.
Ja, dann wird es da auch sein, weil das fände ich nämlich ultra schade, weil das ist, also meine Sorge
ist. Von dem Kanal,
ist,
doch, auch von dem Kanal Spiel-Messe. Ist es rausgekommen, aber unter Livestreams musst du gucken.
Ja,
vielleicht hast du es deshalb nicht gefunden, aber
Talk on Panels geguckt, genau. Ja, bei Live sehe ich es auch natürlich, ja. Sehr, sehr cool, sehr cool. Weil werde ich mir auch nochmal geben, weil ich glaube, das ist schade, ne, wenn sich die Leute da so viel Mühe geben, dass echt gut gemacht wird. Und ich glaube nämlich auch, dass das mehr, aber für das spreche ich, glaube ich, auch für dich, dass wir sagen, an dem Tag haben wir da nicht so in den Tagen haben wir da jetzt nicht so die Zeit, Lust, uns intensiver damit zu beschäftigen, ne?
Ja, oder uns da auch mal, sag ich mal, mehrere Stunden hinzusetzen. Das funktioniert einfach nicht. Gerade nicht, wenn man so viel durch die Hallen laufen möchte. Wie gesagt, ich fand die Idee super, das in Halle 4 zu machen. Es war auch vom Standpunkt perfekt, weil ich hätte da, also hätte ich gewusst, wo die, ich wusste es einfach nicht, war aber auch nur ich selber schuld, weil ich mich nicht informiert habe. Hätte ich das gewusst, wir hätten da wahrscheinlich jedes Mal die Pause gemacht. Weil wir haben jedes Mal so eine halbe Stunde Pause, ein bisschen snacken, ein bisschen trinken, ein bisschen kurz sitzen und das wäre perfekt gewesen. Deshalb ärgere ich mich da so ein bisschen. Ich hoffe, sie machen es nächstes Jahr wieder. Dann werde ich mich da auf jeden Fall hinsetzen und da ein bisschen lauschen.
Genau, also erstmal, die Idee fand ich erstmal gut, das aus diesen Räumen dorthin auf die Messe zu holen. Und ich hoffe, dass sie da auch dranbleiben, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man das einfach noch besser nutzen kann, sagen Pause, da war ja auch ein Eisstand davor, schnapp dir ein Eis oder so, setz dich ja mal eben kurz hin, kurz verschnaufen, zuhören.
So sieht's aus.
Guter Gedanke. Daneben sind ja auch recht viele Fressbuden. Ich hatte ja generell so das zwei Wahrnehmungen, auch wieder subjektiv. A, viel mehr Möglichkeiten, generell Sachen zu kaufen zum Essen. Viele aus gefühlt, in Anführungsstrichen, hochwertige Sachen. Ich habe tatsächlich dort gar nichts gekauft. Ich hatte alles mit. Aber also diese typischen Foodtrucks und so weiter, die ja in der Regel auch qualitativ hochwertigere Sachen haben. Und auch da hatte ich das Gefühl, da stehen deutlich mehr als sonst. Kann aber auch einfach, weiß ich nicht, Trugschluss sein, es waren schon immer so viele.
Also was mir aufgefallen sind die Preise. Ich persönlich bin ja großer Fan davon, sich selber was mitzubringen. Einfach, weil man dann flexibler ist, diese langen Anstehschlangen nicht hat. Und ich muss sagen, ich fand es dieses Jahr extrem. Also wirklich, also gerade, also bei Essen können wir jetzt noch drüber streiten. Dann nimmst du dir ein Brot von zu Hause mit oder vom Bäcker irgendwie was. Alles okay, aber ne, Falafel-Wrap 10 Euro, Pommes 6,50 Euro, das sind alles Preise. Die sind schon sehr hochpreisig, aber ich sag mal, du kannst dir ja selber was mitbringen. Aber wenn du jetzt bedenkst, wie teuer eine 0,3 Cola für 5,60 Euro, Ja, oder ein Wasser für 4 €. Das finde ich nicht in Ordnung. Also da muss ich auch ehrlich sagen, das ist ja auch ein Event, wo auch Familien hingehen sollen können. Und du wirst es wahrscheinlich von deiner Familie auch kennen. Es passiert irgendwann vielleicht mal, du bist unvorbereitet, hast nichts zu trinken mit und dann kickt der Durst rein bei den Kids. Das finde ich ein bisschen hart. Also muss ich auch sagen, ich hatte dann auch so ein bisschen gebrainstormt und hatte gedacht, wäre doch eigentlich total nice, wenn man irgendwie so einen kleinen Wasserbrunnen irgendwo hätte. Ich weiß nicht, wie organisatorisch das irgendwie möglich wäre. Aber sowas for free, dass du wenigstens irgendwie Leitungswasser for free, ohne dass du jetzt aus diesem versifften Toiletten, wo jetzt schon tausende Menschen sich die Hände gewaschen haben. Es gab auch eine Menge Leute, die da sich die Flaschen aufgefüllt haben. Da muss ich persönlich sagen, da ziehe ich bei mir auch die Grenze. Das wäre es mir jetzt auch nicht auch. Wert. Das,
auch immer.
Aber vielleicht kriegt man das ja irgendwie hin, dass man für die Familien irgendwie sowas installiert, wie man es auch mittlerweile aus vielen Innenstädten kennt. Ob das organisatorisch möglich ist, weiß ich nicht, aber einen Preisdeckel...
Hast du es denn so wahrgenommen, dass da Leute sich drüber aufgeregt haben? Über die
ja,
Preise?
Ja, eine Menge Leute, also auf dem Discord haben ganz viele Leute, die ich kenne, gesagt, Mensch, was war das denn? Und auch die, mit denen ich da war, die hatten sich tatsächlich nicht mehr zu trinken eingedeckt, sondern hatten dann vor Ort dann nochmal irgendwie was gekauft und haben gesagt, das ist ja bodenlos. Also das zahlst du ja nirgendwo, diese Preise. Und ich würde auch sagen, das ist fernab von Gut und Böse und finde ich auch nicht in Ordnung. Also das ist eine Messe, da geht es ja auch darum, dass möglichst wenig Leute umkippen.
Messepreise sind ja generell immer hoch. Ne?
Also ja, das aber ist ja, 5,60 Euro für eine Cola, für 0,3 Cola oder 4 Euro für ein Wasser. Also sorry, das ist nicht in Ordnung. Also null, finde ich nicht richtig. Und da kann die Messe ja erstmal per se nichts für. Das sind ja auch die Stände, die da sind. Aber ja, weiß ich nicht. Hier wurde auch noch einmal kommentiert, 8 Euro für eine eiskalte Currywurst. Ja gut, selber schuld, wenn man sich da was... Na also, ja, also man könnte jetzt sagen, selber schuld, nehmt ihr was mit. Ich würde einfach aus dem Ganzen das Learning mitnehmen, nehmt euch bitte was zu trinken von zu Hause mit, wenn ihr nicht diese Preise zahlen wollt. Denn ich bin ehrlich, ich trinke am Tag bei der Messe locker 1,5-2 Liter, wenn nicht sogar mehr. Und aber wobei, stimmt gar nicht. Darf ich jetzt auch nicht zu hoch hängen. Vielleicht trinke ich auch nur 1,5-2 Liter. Aber wenn ich das nicht mit mitgebrachten Getränken getrunken hätte, dann bin ich ja schon 20-30 Euro los. Das geht nicht. Punkt.
Ich habe übrigens gerade mal kurz die ach so schlaue KI gefragt. Was kostet eine Cola 0,3 auf einer Messe? Und da wird gesagt 4 Euro bis 5,50 Euro.
Ja, das ist nicht in Ordnung. Also ich finde es trotzdem, ist ja auch egal, ob das generell oder wie auch immer, aber ich finde es nicht in Ordnung. Und 4,50 Euro und 5,60 Euro ist auch nochmal ein Unterschied, ne?
Ja, ich keine Ahnung. Ich habe da keine
Wenn du jetzt auf
Meinung
einer Bootsmesse bist, ja, wenn du jetzt auf einer Bootsmesse bist, wo du für Millionen vielleicht ein Boot kaufen kannst, okay, dann kriegst du vielleicht dein vergoldetes Wasser oder dir, weiß ich nicht, ne? Es gibt ja auch noch Unterschiede vom Zweck, sag ich mal. Und ja, ich meine, letztes Jahr wäre das deutlich günstiger gewesen noch.
Also sind ja generell die Gastropreise stark gestiegen, ne? Also gerade in den letzten 12 Monaten, das ist ja alles, und hätte ich gesagt, eher ergo äquivalent steigen dann auch die ohnehin schon auch letztes Jahr teuren Messepreise. Ich würde es auch, also nicht, verstehe mich nicht falsch, ich finde es auch lieber, wenn es besser, wenn die weniger kosten würde, aber meine Logik ist da auch immer, hey, wenn ich auf die Messe gehe, wenn ich auf irgendeine Messe gehe, ist ja nicht die einzige Messe im Jahr, wo man hingeht, da rechne ich immer mit dem Schlimmsten, ne, was solche Preise angeht und denke immer, ja, du am besten selber Sachen mitbringen.
Und das ist ja auch toll, dass das möglich ist, ne? Dass man auch selber die Sachen mitnehmen kann und selber auch gerade für die Familien total wichtig Brote schmieren, so richtiges Picknick machen. Das gehört ja auch irgendwie dann dazu, finde ich.
Ja, aber ja klar. Ne? Auf der anderen Seite denke ich dann auch immer, sind ja auch gerade diese Gastronomen und die Foodtrucks, das sind ja dann nicht die Leute, die das Geld in der goldenen Schubkarre nach Hause fahren. Das sind ja auch immer Geschäfte, die so auch jetzt nicht im Überschuss leben. Ne? Das steckt ja auch immer viel dahinter, viel Aufwand. Klar, ich will es also stolzer Preis natürlich für Sachen.
Trinkbrunnen wäre geil. Aber wahrscheinlich nicht realistisch. Aber,
ja, also wo ich dir übrigens zustimme, also man könnte ja vor allem sagen, dass man vor allem bei Getränken, so Basic-Getränke, irgendwie eine
Wasser,
Lösung finden
ja.
würde.
Ja, genau.
Ne? Also Wasser, Mineralwasser, die zu normalsterblichen Preisen zu verkaufen. Ne? Und wenn ich jetzt ein Bier oder was auch immer dort trinken möchte, dann muss ich halt in die Tasche greifen. Aber es ist vielleicht die Messe selber zumindest sagt, hier Wasser, Apfelschorle, solche Sachen, Cola oder solche Sachen, dass man da irgendwas hinbekommt. Aber
übrigens, Bier war günstiger als Cola tatsächlich. Auch das fand ich sehr seltsam.
Okay.
Wie gesagt, also für mich wäre es auch völlig fein, wenn man für Softdrinks und Bier und sonstiges hohe Preise verlangt, weil das ist dann auch so ein Luxusgut, was man sich dann vielleicht auch auf der Messe mal gönnt. Aber ich finde, die Sachen, die auch dafür sorgen, dass wir einen guten Kreislauf haben, dass wir eine gute Messe haben und dazu zählt eben auch eine gute Getränkeversorgung. Dafür sind wir in erster Linie alle selber verantwortlich, dass wir solche Sachen eben auch mitnehmen. Aber falls das mal vergessen wird, das kann bei Familien ja auch mal vorkommen, dass man dann vielleicht das Wasser auch für 2 Euro anbieten könnte oder eben einen Trinkbrunnen. Irgendwie so eine Lösung fände ich ganz cool, aber das nur so als, ja, als Kleinigkeit hier. Weil insgesamt, glaube ich, waren wir beide sehr zufrieden auch mit der Messe wieder. Ne?
Also sowieso. Keine Frage. Also es ist ein tolles Event. Ich bin, das sagte ich auch schon in einer anderen Folge, also ich finde es auch generell schön zu sehen, dass da gefühlt einfach viel am Produkt gearbeitet wird, das versucht zu verbessern, Sachen ausprobiert werden, ob es die Bühne ist, die zusätzliche Halle, jada. Da ist so viel Gedanken dahinter. Noch ein Gedanke, den ich mich immer frage, ist so Familien mit kleinen Kindern, ob man das noch irgendwie eine bessere, irgendwie für sie besser hinbekommen kann, noch irgendwie vielleicht speziellere Bereiche hinzubekommen, die vielleicht auch, weiß ich nicht, weniger überfüllt sind, keine Ahnung. Also ich denke mir gerade so ein bisschen, dass so als Familie, gerade aufgrund der Fülle, ist es jetzt nicht ultra geil, dahin zu gehen.
Ich habe aber sehr viele Kleinstfamilien gesehen, also mit ganz kleinen, ne? Also auch mit Säuglingen oder mit ganz kleinen Kindern. Und es wirkte schon so, als hätten die auch alle Spaß, ne? Also ich glaube, als Kind gibt es auch nichts Größeres, als diese tollen Stände auch zu sehen, mit großen Spielen drauf, die man irgendwie, wo man einfach nur staunt, boah, riesige Figuren drauf, riesige Wände. Ich glaube, das ist schon sehr eindrucksvoll. Also von daher, ja, mal gucken.
Schauen wir mal, hast du die BGG-Tauschbörse mitbekommen?
Nee, die habe ich tatsächlich nicht mitbekommen mal wieder. Ja.
Das, was ist das denn gewesen? Das war diesmal noch imposanter, da es ja jetzt in Halle 8 stattfand. Vorher war es ja in Halle 7, die ja deutlich größer war. Also es war auch sozusagen ein kleines Platzproblem, aber jetzt nicht signifikant.
Ja.
Und tatsächlich haben super viele andere Leute auch dann die Leute angesprochen, warum stehen denn hier alle? Du kennst das ja von letztem Jahr, ne? Die Leute lassen sich dann ja immer irgendwelche Sachen einfallen, wie sie auffallen. Einer hat ein Surfbrett mit, andere irgendwelche Lichtstangen, ne? Wo sie dann mit rumwedeln, um dann ihren passenden... Du weißt, was es ist, ne?
Nee.
Ach so. Ja, gut. Das ist ja, also ich bin da jetzt auch kein Profi drin.
Ja.
Das ist ja eine von Boardgame Geek organisierte Tauschbörse, die wirklich so auf Vertrauen beruht. Und das wird, glaube ich, im Vorfeld findet die Kommunikation und Organisation statt. Und das sagt, ich habe solche Spiele und möchte gern tauschen. Und dann sagt irgendwie, ich habe das. Und dann sagt man, cool. Wahrscheinlich auch Verkauf mittlerweile, ich weiß es nicht, bin da jetzt auch kein Profi. Und dann stehen die da halt da. Ne? Und in der Regel stehen die immer mit so einem Schild mit ihrem BGG-Nickname und dann warten die, bis dann quasi jemand kommt. Und und dann tauschen die Sachen und gut ist.
Das ist sehr interessant. Nee, das habe ich tatsächlich, also hätte ich das gewusst, ne? Hätte ich mal was gemacht.
Ja, aber
das ist ja interessant.
Eigentlich auch für dich so ein interessantes
Ding.
Ja,
voll cool. Wusste ich nicht. Muss ich fürs nächste Mal mal mitnehmen.
Für nächstes Jahr quasi vielleicht nochmal interessant.
Ja. Wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, mein Programm war so strikt, dass ich genau durchgekommen bin. Ne? Also ich habe mir sehr viel Zeit in den Hallen bei den Ständen gelassen. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber ich habe mir sehr viele Sachen einfach angeschaut, auch pitchen lassen. Ich habe jetzt keine richtigen Regelerklärungen mir meistens geben lassen, sondern so 2-3 Minuten, worum geht's knapp. Und ja, dafür gehen wir auch auf die Messe, ne? Also gerade diese Stände auch zu genießen, zu schauen, ah, was können wir denn Neues entdecken? Und ich glaube, wir können voller Stolz und auch Ehrfurcht sagen, wir haben ein bisschen viel entdeckt vielleicht.
viel zu viel auf jeden Fall. Apropos pitchen lassen, da würde ich mir ja noch viel öfters wünschen, dass so dieses, ich erkläre dir ein Spiel in 3 Minuten, auch mit den nötigen Sachen, die darauf ankommen, und dass das mehr gang und gäbe wird. Also ich hatte super oft, bin ich mit der Frage an den Stand gegangen, habe gesagt, hey, kannst du mir in 3 Minuten einfach erklären, worum es im Spiel geht und warum was Besonderes ist? Ja, klar, mache ich. Und dann fängt die Person an, mir die Regeln genau zu erklären.
Also, ja, ich stimme dir absolut zu. Ich hatte das an einer Stelle, da sagte ich, ey, ich habe jetzt wirklich nur ganz kurz Zeit, kannst du mir das so in 2, 3 Sätzen erzählen? Ja, kein Problem. Und dann ging es 5 Minuten lang. Und ich dachte schon so nach einer Minute, okay, das Spiel interessiert mich wirklich jetzt gar nicht. Ich bin dann aber auch nicht so unhöflich und sage, ey, sorry, ich muss jetzt weiter, sondern habe mir das dann doch irgendwie noch bis zum Ende angehört. Aber wahrscheinlich muss man dann irgendwann auch sagen, so, ja, ist gut, ich muss jetzt, ich habe ja eben gesagt, nur ganz kurz, ich muss jetzt weiter. Aber es ist mir auch aufgefallen, manche Verlage, gerade bei denen, die wahrscheinlich auch für ihre Spiele brennen, ich kann es auch verstehen, dann wollen sie einem eben auch noch mehr über das Spiel erzählen und das noch mehr irgendwie anpreisen, aber es war nicht immer sinnvoll, sagen wir es mal so.
Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ansonsten hatten wir auch generell schon gesagt, so dass ja, glaube ich, so diese Spiele vorstellen, wir beide ja generell sympathischer oft auch finden oder auch ein gutes Add-on einfach ist zu dem, ich spiele es an, gerade bei den komplexeren Sachen.
Ja.
Ich kann noch eins sehr lobend hervorheben, und zwar für einen Verlag, den wir auch beide sehr schätzen, und zwar Deep Print Games.
Mhm.
Die hatten eine coole Aktion, das hätte ich gedacht, das sollte eigentlich auch Standard sein. Und zwar habe ich dort Ghost Bumpers gekauft, jetzt keine Besonderheit.
Ein Stichkartenspiel, Stefan, was ist in dich gefahren?
Ja, was ist in dich gefahren? Okay, kurz dazu, ich habe ja auch hier dein Crab the Cup, wie hieß es?
Cup the Crab, das ist ja kein Stichkartenspiel. Ja.
Nee, aber es geht um Kartenspiele generell, die erfreuen sich hier bei mir in der Familie momentan großer Popularität, weil das scheint so der gemeinsame Nenner zwischen Tochter und Sohn zu sein, die ja doch generell sehr unterschiedliche Interessen haben.
Ja.
Aber wenn es so ein Kartenspiel gibt, Jungo ist momentan ja der große Favorit hier, da reden wir, glaube ich, in der nächsten Folge drüber. Und da war halt der Gedanke, Ghost Bumpers auch ein Familienstichkartenspiel eben mitzunehmen.
Ja, ja.
Das wollte ich aber gar nicht sagen. Und zwar, die Leute sind ja heiß auf die Promokarten immer. Und dort haben sie gesagt, ja, auch hier, ich weiß gar nicht, war auch eine Promokarte, glaube ich, zum Spiel. Und die konnte man bekommen für eine Spende. Für eine Spende an ein, ich glaube, Kinderhospiz war es. Und das fand ich, gebt uns einfach, also ist egal wie viel. Einfach Kleingeld, was ihr in den Taschen habt, ist vollkommen ausreichend, schmeißt es hier rein. Das fand ich super.
Super
schön,
weil
das ist auch so etwas, wo du sagst, jo, mache ich und mache ich gerne mehr davon.
Ich finde generell, könnte man das tatsächlich auch noch ein bisschen mehr in den Brettspielbereich haben. Also gerade eine Promo finde ich eigentlich eine tolle Idee, auch generell das zu machen. Ne? Also vielleicht auch mal an die Verlage, gerne mehr davon. Ich meine, ist doch nicht schlecht. Aber ja, weiß ich nicht. Finde ich auch eine tolle Idee, auf jeden Fall. Ist die Promo denn auch cool? Kann die was Cooles?
Keine Ahnung. Mir sind die Promos ja total egal. Und ich war dann so überrascht. Ich stand bei, was war das, Nürnberger Spieleverlag, hab mir dieses Ancient Trails gekauft. Und dann stand neben mir jemand, der fragte, der kam an den Stand, ja, zu dem Ancient Trails, ist da auch eine Promo dabei? Ja, haben wir. Und dann holte er so eine Ameise raus. Also es war wirklich so eine Plastikameise. Also, und dann fragt er, ja, gibt es auch noch eine spielerische Promo dazu? Nö, wir haben nur die Ameise. Dann will ich es nicht.
Nein,
also der ist dann, hat's dann nicht haben wollen. Also er hat gefragt, er ist da hingegangen nach der Mutter, wenn er eine spielerische Promo dabei ist, würde ich es jetzt nehmen, sonst nicht. Und ich habe gedacht, wie heiß manche Leute wahrscheinlich auf diese Promos sind. Warum auch immer.
Das ist weird, ja.
Und ich bin ja da wie immer Banause. Mir egal, gib mir das Spiel. Die Ameise liegt wahrscheinlich irgendwo tief unten in meinem Rucksack jetzt.
Aber die ist noch da, ja?
Ja, ich glaube, die hat es noch mit aus Essen hierhin geschafft.
Sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Hast du mir ja gesagt, dass du das sehr interessant findest, das Spiel?
Ja, mittlerweile habe ich ja, also ich habe ja die Regeln dazu gelesen, da weiß ich jetzt nicht mehr, ob es so, also ich bin jetzt nicht so, ich habe das Spiel, mal gucken.
Ja, du wirst es ja wohl spielen, bevor du es verkaufst.
Wir werden spielen, ja, natürlich.
Ich finde generell, war das ja auch eine Messe, wo ich überrascht war, wie wenig Spiele sofort ausverkauft waren. Ich weiß noch, letztes Jahr war das ja wirklich sehr, sehr schnell. Ich hatte das Gefühl, die Spiele, die ausverkauft waren, waren entweder der Verlag, wo auch nur Coso Dice und Ghostleft da war. Die sind ja, waren ja auch vor 2 Jahren schon da und sofort ausverkauft. Oder es waren halt wirklich Verlage, wo entweder die Schiffe nicht da waren oder wo Sachen gefehlt haben, wo irgendwas nicht geklappt hat oder die einfach nicht damit gerechnet haben, dass so viele tatsächlich da einkaufen, ja. Und ja, aber, das finde ich war tatsächlich weniger als letztes Jahr und trotzdem dadurch, dass ja diese Vorbestellungen jetzt auch da waren, habe ich es vielleicht auch gar nicht so mitbekommen, weil ich bin ja an manchen Stellen dann auch gewesen, wo ich dann gefühlt an dieser Out of Print, das hat mich ja nicht interessiert. Ich hatte ja vorbestellt. Ne? Ich weiß nicht.
Ja, würde ich teilen. Also erstmal glaube ich, hat es gut funktioniert, dass auch die Ansage, ne, dass die eben auch die Spiele vorrätig haben müssen über alle 4 Tage. Das ist, glaube ich, erstmal gut. So mit dem Gedanken, dass jeder eine Chance hat, eins zu kriegen. Dann auf der anderen Seite, jetzt mal im Falle von Ghostleft, da hätte ich erstmal gesagt, dass sie das schon vor 10 Uhr verkauft haben. Das gehört jetzt schon aber... Das ist jetzt wahrscheinlich auch okay, aber das gehört ja schon so in diese Kategorie, wo du als Normalsterblicher kannst du das Spiel nicht kaufen auf der Messe, weil es in allen Fällen vorher von uns, in Anführungsstrichen, weggekauft wird, die vorher rein dürfen und die Schlange steht dann schon, bevor der Normalsterbliche da reinkommt und du hast keine Chance, das Spiel zu kaufen.
Ja, jetzt pass mal auf, aber wir waren ja auch, also dazu, das muss man jetzt auch dazu sagen, auch wir haben es nicht bekommen, obwohl wir schon früher da waren und uns angestellt haben. Genau, ne? Also das ist ja das ist einfach absurd, aber das liegt einfach bei manchen Spielen daran, dass die wirklich dann 30 Stück pro Tag da hatten. Und ich muss zugeben, ich weiß selber gar nicht, was das Spiel ist. Ich weiß nur, dass es irgendwie Ladder Climbing ist und ich finde es durchaus interessant, was der Publisher macht. Ja, aber ich fand es toll, dass sie zum Beispiel nur Coso Dice ganz viel mit hatten. Und da weiß ich von ganz vielen, die vor ein paar Jahren gesagt haben, Mist, ich habe die Kopie nicht bekommen und dann war es ja für 40 bis 60 Euro bei eBay, wahrscheinlich teilweise sogar noch viel mehr. Da hatten sie jetzt so viele Stück dabei, dass auch an den anderen Tagen noch Sachen verkauft werden konnten. Und das war schön. Also fand ich auch sehr cool.
Nichtsdestotrotz würde ich mir noch eine Lösung für wünschen, auf jeden Fall, dass man dann auch sagt, okay, das kriegt man irgendwie hin, dass auch noch auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so eine Ausnahme, dass es auch dann wieder überschaubar ist. Mit hat's ja, ich hoffe ja generell, dass Frosted Games, by the way, eine gute Messe hatte. Also die haben ja relativ viel nicht dabei gehabt. Ja.
Und dein Verlag mit Oliva, das hattest du ja vorher empfohlen,
ja.
Ne?
Ja.
Die hatten noch ein größeres Problem. Die haben nämlich ja eine bezahlte Vorbestellung gemacht, ne? Also wir haben ja dafür bezahlt. Ja. Und die hatten aber tatsächlich das, wie hieß es denn, das Antikis, hatten die nicht dabei. Und warum nicht? Weil es nicht geliefert wurde pünktlich. Und das ist natürlich super ärgerlich, weil sie kriegen erstens die Einnahmen nicht und zweitens haben sie jetzt gesagt, sie verschicken das auf ihre Kosten an die Leute, die vorbestellt haben. Und das wird ja richtig teuer, ja. Also da hast du erstmal den Verlust der Messe und musst es dann noch ausliefern. Trotzdem irgendwie ja sehr sympathischer Umgang damit. Sag ich mal, wie man das handhabt, wenn etwas mal nicht so läuft, wie es sollte. Krasses Gegenbeispiel ist dafür der Verlag, bei dem ich einen Kickstarter hatte. Und der Kickstarter sollte letztes Jahr schon abgeholt, beziehungsweise sollte letztes Jahr vor der Messe schon ausgeliefert werden. Ich habe keine Kopie bekommen. Dann wurde es auf der Messe verkauft. Ich habe bis zu dieser Messe keine Kopie bekommen. Ich habe eine Nachricht geschrieben, ich habe immer noch nichts bekommen. Dann hieß es, ja, komm zum Stand, dann bekommst du dein Exemplar. Ich kam zum Stand, ich habe vorgezeigt, was ist mein Pledge. Mein Pledge war die Standard Edition, die einen Zehner weniger gekostet hat als die große Edition. Und dann drückte er mir das einfach in die Hand und das war's. Da kam keine Entschuldigung, dann kam nicht irgendwie, weiß ich nicht. Und ich dachte mir so, Alter, ist das jetzt euer fucking Ernst? Ich habe jetzt gerade ein Jahr euch supported. Ihr verkauft das hier jetzt gerade zum zweiten Mal und es kommt nicht mal eine Entschuldigung. Also fand ich schon irgendwie ziemlich daneben. Während mir Korea Board Games tatsächlich auch sehr leid tat. Er sagte, dass ja sie vor 3 Monaten eigentlich das Schiff schon erwartet haben für die Messe und trotzdem es nicht angekommen ist und sie ganz viele tolle Spiele wie zum Beispiel Orbiter oder Phantom of the Opera nicht da hatten in den Mengen, die sie wollten. Und das ist natürlich echt fatal, wenn du einen Publisher hast, der extra aus Korea anreist, der alles organisiert hat, ja, und der Schiffe da organisiert hat, die Sachen dahin zu transportieren und dann haben sie nichts. Das tat mir so unfassbar leid, vor allen Dingen, weil Orbiter so gut ist, aber kommen wir später darauf zu sprechen. Naja. Trotzdem, das bleibt nicht aus, das gehört scheinbar mittlerweile immer wieder zur Messe dazu, dass viele Verlage dann doch irgendwie nichts dabei haben. Noch krasser fand ich Simon, die waren ja irgendwie gar nicht da am Donnerstag, weil der gesamte Stand fehlte tatsächlich, der noch nicht aufgebaut werden konnte. Und das in deren missliche finanzielle Lage, auch das ziemlich heftig, ja.
Haben die so Probleme? Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, die haben tatsächlich ja Cthulhu Death May Die verkauft für einen horrenden Preis.
Das habe ich gelesen als Headline. Ne?
Und die haben vor allen Dingen auch ihr Headquarter verkauft. Ne? Also ihr Riesending, haben Riesenverluste und ja, noch zig Kickstarter, auf die sie sich jetzt konzentrieren, dass die überhaupt ausgeliefert werden können. Ziemlich heftig. Also ja. Sieht nicht so
krass,
gut,
ne?
Aus. Ja,
so ein etablierter Player am Markt.
Ja, vor allen Dingen auch ein Player, der ja auch Crowdfunding ja auch gelebt hat, ne? Also der auch, sag ich mal, mit Zombieside war ja, glaube ich, einer der ersten riesen Kickstarter-Kampagnen und so. Also es ist schon heftig zu sehen, ne? Muss man einfach sagen.
Ich vermute ja immer, dass das für Brettspielverlage ja doch immer schwierig wird, wenn dann eben so ein gewisser Erfolg ansteht, du quasi gezwungen bist, auch immer so einen Hit nach dem anderen nachzuliefern. Ne? So ein gewisses, ich vermute mal, Simon ist auch börsengelistet, ich weiß gar nicht, glaube
ich. Börsengelistet dürfte es nicht sein. Also weiß ich nicht, glaube nicht, aber...
Gehören die nicht irgendwem?
Nee, die gehören niemandem. Die haben jetzt, glaube ich, an Asmodee was verkauft tatsächlich, aber die waren bisher scheinbar unabhängig, ja.
Er ist aber formerly known as a publicly listed miniatures and board game publisher trading company in Hong Kong Stock Exchange.
Okay.
Ja,
auf jeden Fall haben sie sehr viel Personal abgebaut, um überhaupt die Kosten stemmen zu können und haben deshalb auch wenig Leute darüber informieren können, wie es um ihre Kickstarter steht. Hat mir der Timo erzählt. Grüße, ein Hörer von uns, habe ich noch getroffen. Und ja. Heftige Sache.
Nochmal als Positives, trotzdem wollte ich hervorheben, dass ich das Vorhaben, was wir beide hatten, möglichst viele ausländische, insbesondere asiatische Verlage kennenzulernen,
ja,
Spiele dort zu kaufen, dass das super gut geklappt hat. Und
unfassbar
das dafür
gut.
Wirklich, also das waren für mich, fand ich auch immer, sehr sympathische Aufeinandertreffen. Die sind ja jetzt nicht so, abgesehen von Arclight Games, die so überrannt worden auch. Und daher hat man sich da auch immer gerne Zeit genommen. Und allein das freut mich schon auf nächstes Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe generell das Gefühl gehabt, dass deutlich das Interesse an asiatischen Brettspielen gewachsen ist. Das finde ich total toll. Arclight Games gönne ich es unfassbar, weil ne, Snow Colony, du wirst es noch spielen, aber es ist für mich eins der Messe-Highlights, die ich jetzt schon gespielt habe. Und generell auch einen Verlag, der, glaube ich, da auch interessante, innovative Spiele rausbringt. Und natürlich mit Railway Boom jetzt auch das Glück hatte, ich sag mal, eins der hotten Spiele dabei gehabt zu haben.
Ja.
Aber ich muss sagen, ne, also Snow Colony war ähnlich groß gefragt an dem Stand. Also das war jetzt nicht nur die standen da jetzt nicht nur alle wegen Railway Boom, was alle am Anfang gedacht haben. Ich habe ja noch echt gebangt, ob ich an dem Tag die Kopie bekomme, aber ja, es hat ja dann geklappt.
Am ersten Tag waren alle drei Titel ausverkauft, ja. Auch Tornado Splash, weil sie das, glaube ich, auch sehr clever gemacht haben, weil sie auch alle da schön ausgestellt haben. Und was alle drei Titel gemeinsam haben, ist einfach, dass sie unglaublich gut aussehen. Ne?
Also, oh, ja.
Tornado Splash, das sieht einfach witzig aus, wenn du die so eine Rennstrecke da hast, die sie dann da aufgebaut haben. A Railway Boom sowieso mit Iron O'Toole. Und dann eben auch das Snow Colony ist ja auch wirklich diese schönen kleinen Zeichnungen mit den Karten, mit den Iglos, das macht ja auch was her.
Richtig.
Daher cool auf jeden Fall für die. Schauen wir mal, ob sich das jemand holt.
Das habe ich auch überlegt. Also ich gerade Snow Colony müsste doch irgendjemand auf dem Schirm haben, sonst müssen wir das irgendwie mal stecken.
Bitte, bitte.
Wenn ihr zuhört, Verlage, Snow Colony, schaut euch das mal an, bevor es weg ist. Das ist wirklich ein ganz tolles Familienspiel.
Ja,
Familienspiel Plus vielleicht.
Ja, gedacht hätte, die waren ja alle auf der Messe, die müssen da mitbekommen haben, dass
ja,
was abgeht.
Ja, vielleicht. Ja, wer weiß.
Ich habe zum, normalerweise bist du ja unser Trüffelschwein, sag ich mal, ne? Unser, der Spürhund hier für alle Extratitel. Und, Ich stand am Stand und habe Slime Artist gekauft. Da hatten wir auch schon in der Vorschau drüber gesprochen.
Ja.
Und vor mir kaufte das auch jemand. Und dann kam ich mit der Person ins Gespräch und fragte auch so ein bisschen, wie kommst du auf solche Spiele überhaupt?
Ja.
Erzählt er so. Und dann sagte er mir, ja, und genau, hier mein Tipp an dich, Elektropolis. Das habe ich hier auch vor Ewigkeiten mal gekauft. Hol dir das, du wirst es nicht bereuen. Das kriegst du auch nur hier, go for it.
Ah, und das hast du jetzt gekauft, oder was?
So, und ich habe das am letzten Nachmittag.
Scheiße.
Und dann die Geschichte war noch so, dass ich dachte, ja, okay, hör zu, ich mache es. Ich gehe los, ich kaufe es, ja. Ich verlasse mich drauf. Ich kaufe das blind. Und dann hatte ich dann musste ich bezahlen und dann habe ich aber den Namen nachher vergessen. Dann wollte ich mir das aufschreiben, dann lief ich die ganze Zeit Messe. Das war irgendwas mit Elektro. Und dann habe ich es in der App nicht gefunden. Dann lief ich wirklich so beim Rausgehen an dem Stand vorbei. Sagt, ach, das war's ja. Und das nimmst du mal mit. War viel zu teuer.
Und das hast du jetzt, oder was?
Ja, mal gucken. Ja, das habe ich jetzt. Elektropolis. Schau es dir an.
Ja, toll. Danke, Stefan, dass du es mir jetzt sagst. Wo war das denn an welchem Stand?
Das ist wirklich beim Rausgehen auch gewesen hier. Krass. Und das war
ich habe davon schon gehört. Stand, ich glaube, bei Cardboard East gab es ein Video dazu oder so. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen, das Artwork.
Keine Ahnung. Ich kenne es gar nicht und ich habe es wirklich nur aufgrund des Zurufs der Person gekauft. Und
ja, wegen Taiwan Board Game Design. Da war es tatsächlich wahrscheinlich. Gucke ich mir an, Stefan, natürlich. Ist ja klar. Es kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen.
Ja, also ja,
selbst
das hab ich mir gedacht.
Dice Tower hat schon ein Video dazu gemacht. Und Hunter und Kron hat noch ein Video vor 6 Jahren gemacht. Gibt's doch gar nicht.
Dann ist es ja auch nicht so die Perle.
Warum nicht? Warum nicht? Also ich kann auch jetzt schon versprechen, wir haben eine Menge Perlen eingepackt. Also das kann ich jetzt schon sagen, ich bin begeistert. Ich habe jetzt an den freien Tagen habe ich jetzt 20 der Spiele schon austesten können, plus das Cup the Crab auf der Messe. Mehrere habe ich aber auch noch nicht mehr als einmal gespielt. Einige habe ich dafür auch schon, weiß ich nicht, 5-6 Mal gespielt. Und ich bin gerade begeistert, wie viele tolle Spiele ich tatsächlich eingepackt habe. Also letztes Jahr waren auch viele Titel dabei, die sind auch sofort wieder rausgeflogen, wo ich dachte, ach, was soll das denn jetzt? Und ich bin gerade echt begeistert, wie viel Spaß ich auch habe, weil ich auch sehr viele kleinere Spiele eingepackt habe. Ne? Also nicht diese riesigen, großen Eurogames, ne? Also Coming of Age haben wir, glaube ich, beide eingepackt.
Ja.
Aber da sind jetzt nicht diese Riesenbrecher, die alle, weiß ich nicht, 1-2 Stunden gehen, war eher 2-3 Stunden bei uns, sondern ich habe tatsächlich relativ viele kleinere Titel eingepackt und da sind wirklich ein paar Perlen dabei, das kann ich jetzt schon sagen. Da könnt ihr euch in den nächsten Wochen echt drauf freuen.
Auch wenn ich mit meiner Frau gerade 2,5 Stunden Fossilium gespielt habe, was auch eher an uns lag, by the way, als an einem Spiel. Ich glaube, das ist deutlich schneller machbar ist. Aber ich fand es doch ein bisschen sperrig zwischenzeitlich mit den Regeln.
Ja.
Liebe ich auch diese, also momentan gerade aufgrund auch der familiären Situation, so 30, 45 Minuten Kennerspiel. Deshalb mag ich ein Abroad zum Beispiel auch so gerne, ne? Wo du sagst, ich weiß, ich kriege in einer Stunde gespielt, ich habe trotzdem wirklich eine große Herausforderung. Jetzt habe ich da natürlich das Problem, dass meine Frau das nicht mag. Aber wir haben vielleicht Ersatz gefunden, auch ein Spiel, welches einfach und schnell gespielt ist und wo ich jetzt auch die erste Partie gespielt habe, ist Wondrous Museum.
Ja.
Das hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Schauen wir mal, wie gut. Du magst es ja auch sehr gerne. Da werden wir bestimmt auch in irgendeiner Gespielt-Folge nochmal drüber reden.
Auf jeden Fall. Aber sollen wir mal zu den Titeln kommen, die wir heute besprechen, Stefan?
Liebend gerne. Willst du mit dem großen Spiel anfangen oder eher mit dem kleinen? Willst du mit dem schönen oder mit dem nicht so schönen Thema anfangen?
Ich finde es immer schade, wenn wir auf einer schlechteren Note enden. Deshalb lass uns doch ruhig über Forestry zuerst sprechen.
Jetzt
Stefan,
hast du ja schon gespoilert.
Ich finde, man soll ja auch manchmal einfach mit dem Fazit schon mal anfangen, damit die Leute absolut, auch wissen, worauf absolut. Man sich einlässt. Und ich glaube, bei Forestry ist das tatsächlich auch so, dass das wahrscheinlich mir mechanisch noch weniger gefällt als dir. Ist jetzt meine gewagte These. Thematisch gesehen, weiß ich nicht, wie tief bist du da reingegangen, Stefan? Weil da gab es ja durchaus eine Kontroverse im Vorfeld schon.
Ja. Erstmal generell. Ja. Forestry, Designer Michael Peichel, ein klassisches Eurogame und noch klassischer, als man es eigentlich denken möchte, weil wir hier über ein Aktionspunktesystem als Hauptmechanik reden und das Thema des Spiels ist das Abholzen und Aufforsten des Waldes, welches eben auch ein kontroverses Thema ist. Sollen wir das eben ans Ende packen und erst das Spiel besprechen oder willst du erst die Thematik besprechen und dann das Spiel mechanisch?
Ich glaube, es lässt sich gar nicht so ganz voneinander lösen, weil...
In meinem Kopf schon, aber...
Ja, weil ich finde, dass die thematischen Schwächen auch spielerische Schwächen sind.
Mhm. Okay.
Von daher, such's dir aus.
Wir können ja mal anfangen generell, also wir haben es beide zu zweit gespielt. Ich kann ja nochmal eben kurz so rundziehen, was man so macht in dem Spiel. Wir spielen insgesamt 10 Runden und wir starten mit 3 Aktionspunkten. Und mit diesen Aktionspunkten kann man unterschiedliche Sachen machen. Eine der Hauptaktivitäten ist es in dem Spiel, Holz abzuholzen. Ja, du kannst gleich die Fachwörter da reinwerfen.
Abholzen.
Dann so fast so Woodcraft-esque, welches mir deutlich besser gefallen hat, dann dieses Holz auch noch zu verarbeiten. Und verarbeiten bedeutet dann einfach, man legt da noch ein Plättchen drauf. Und das Ziel ist es dann, Aufträge zu erfüllen. Mhm. Dabei ist eben diese Aktionspunkte-Mechanik ist so ein bisschen das alte Neue, ja, also das haben wir, glaube ich, schon länger nicht mehr gesehen. Oder natürlich gibt es immer wieder Spiele damit, ne, Tikal, aber es ist nicht so schlimm wie Tikal, finde ich. Bei Tikal finde ich, ne, du hast ja, ist schon so lange her, 2-3 Jahre.
Das sind so vielen Spielen, diese Aktionspunkte.
Ja, bei Tikal fand ich es halt immer so nervig, dass du so viele hast. Dann warst du immer so am Umrechnen, ne? Da hast du, glaube ich, 10 Aktionen, ist jetzt bestimmt falsch, aber du hattest mehrere auf jeden Fall und bist dann immer am Gucken. Und hier mit den 3 Aktionspunkten fand ich das zumindest mal gut gelöst. Hast du so ein also, du kannst es, hast auch nachher 4 oder 5. Also 6 weiß ich nicht, ob man die irgendwie realistisch kriegen könnte. Die sind zwar auf dem Board drauf, aber ja, durchs Kaufen, ne? Aber das fand ich halt schon sehr bezeichnend. Und was dann für mich so mechanisch das Interessanteste oder nicht das Interessanteste ist, ist eben so die Vorausplanung, eben um diese Aufträge zu erfüllen. Der Punkt ist aber, du machst relativ wenig in Anführungsstrichen in deinen Zügen, zumindest am Anfang, hast dann mal immer wieder ein paar Züge, wo mehr passiert, findest aber meine größte Schwäche bei dem Spiel mechanisch fand ich immer so, dass es hier der erste Zug und der letzte können sich unter Umständen 100% genau der gleiche sein.
Ja.
Also wirklich so, also außer dass du vielleicht einen Aktionspunkt mehr hast oder sonstiges, aber.
Ich glaube, die Dramaturgie ist ein Riesenproblem, was ich mit dem Spiel habe. Also das, was du sagst, man hat jetzt keine Riesen. Lernkurve, beziehungsweise irgendwie, dass man sich da viel besser ausbaut. Man hat da keine Engine, die man am Laufen hält, was jetzt per se ja auch erstmal nichts Schlimmes ist. Mir ist das einfach zu wenig. Also ich finde, das ist so maximal unbelohnt, dieses Spiel, weil du hast ja nur 10 Züge Zeit und in den Zügen dann ein paar Aktionen. Aber die Sachen, die wir machen, ist bestes Beispiel, ich holze einen Baum ab, pflanz einen neuen ein und holz ihn direkt wieder ab. Das ist mein Zug gewesen. Dadurch kriege ich zwei Plättchen, die ich auf meinem Tableau platziere. Und das war es. Das war meine eine von zehn.
Des ganzen Spiels, ne?
Genau, das waren dann schon 10% des Spiels. Dann Auftrag nehmen ist eine Aktion. Also ja. Auftrag erfüllen ist eine Aktion. Ich nehme mir einen Mini-Nebenauftrag, ist eine Aktion.
Es fühlt sich unglaublich langweilig an zum Teil.
Ja, ja. Lege eine Sonne an mein Holz dran, damit es getrocknet ist. Ja, Punkt, ja. Fertig. Das ist ein realistischer Zug zu sagen, ich nehme mir zwei Steine, ich lege eine Sonne an meinem Holz dran und dann fahre ich mit meinem Bagger zwei Felder. Das ist der gesamte Zug gewesen. Das ist ein Zug, der auch so durchaus passieren kann. Und das ist für mich maximal unspannend. Auch weil es sich nachher dann wirklich nur wie ein Ressourcenspiel anfühlt, wo ich sage, ich mache das hier, damit ich da hinten gleich den Auftrag erfüllen kann, um da Punkte zu machen. Der Auftrag gibt dir aber jetzt auch keine große Belohnung. Klar, ab und zu darfst du auf deinem Rondell da ein bisschen vorgehen, um irgendwie was freizuschalten, aber ich finde es so belanglos. Ich weiß nicht, hast du deine asymmetrischen Fähigkeiten schon mal ausgetestet oder hast du nur die Standardvariante gespielt? Nee,
wir haben nur die Standardversion
gespielt. Ja, bleib auch dabei. Ich fand nämlich auch die total belanglos und eher einschränkend. Du kriegst da die Mini-Belohnung, darfst du einen Schritt weiter auf dem Rondell gehen, kriegst du nochmal eine Münze. Und das ist bei allen ähnlich. Nur ich wurde zum Beispiel heute dafür sehr belohnt, dass ich viel abgeholzt habe, während Simone dafür viel belohnt wurde, dass sie viel gepflanzt hat. Ja, wow. Also das kam nachher aufs Gleiche raus, hat nur die Spielweise dann noch mehr eingeschränkt und also ich weiß nicht. Also wenn du mir...
Also
Der Aktionen klingt in irgendeiner Art und Weise so spannend wie eine Lacerda-Aktion. Das sind für mich alles so Aktionen, die du in diesem Spiel machst, die würdest du in einem Vita-Lacerda-Spiel als Nebenaktion machen können.
Ja, es ist ja nicht, dass ich jetzt ein großer Fan von dem Spiel bin. Ich spiele mal trotzdem ein bisschen Teufelsanwalt. Das ist quasi ein Spiel, du sagst ja gerade, das hat keinen Lerneffekt, da würde ich jetzt widersprechen.
Nein, keinen Lerneffekt meinte ich nicht. Ich meinte, innerhalb einer Partie, wie du es sagtest, wirst du jetzt nicht per se so dramatisch besser. Nicht im Sinne von Nachdenken, sondern im Sinne von dem, was du tun kannst in deinem Zug.
Das ist korrekt, genau. Also du hast keine krasse Entwicklung oder die größte ist sozusagen ja wahrscheinlich wirklich, dass du die Aktionspunkte eben, dass du nachher 4 und dann ab und zu mal auch 5 hast. Ich finde trotzdem, dass das Spiel einen gewissen Reiz hat. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ultra schlecht zum Beispiel. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir beide zum Beispiel unterschiedliche Meinungen haben, weil ich schon an dem Spiel schätze, dieses Vorausplanen, weil du eben nicht nur diese langweiligen Züge hast. Also was ich schon bei dem Spiel erlebt habe, war, dass du quasi, du darfst dir keine Fehler erlauben. Du musst quasi die erste Aktion, du musst dir schon genau überlegen, wo gehe ich hin, welche Angebote, also welche Aufträge liegen aus, was brauche ich dafür. Also du musst, bevor du den ersten Zug machst, schon gefühlt 10, 15 Minuten aufs Brett schauen und dir deine Pläne und Züge so ein bisschen überlegen, wo geht die Reise hin, was mache ich, wo nehme ich was mit. Und dann hast du ja zwischendurch schon sehr belohnende Züge, ne, wo du mal zwei Aufträge auf einmal erfüllst und dadurch dann wieder so ein paar Sachen getriggert werden, du Sachen abholst, du deinen vierten Aktionspunkt kriegst, den du direkt einsetzen kannst. Also es gibt es ja schon. Also es ist jetzt nicht so, als wäre
das... Ja, weiß ich nicht. Wenn du das belohnend fühlst, dass du vorher keinen einzigen Auftrag erfüllt hast und in Runde 5 zwei auf einmal erfüllst, wenn das für dich belohnt ist, okay.
Naja, den Startauftrag, glaube ich, den muss man sowieso in Runde 1 erfüllen. Das hätte ich jetzt so gesagt, das ist so Standard, dass du das auf jeden Fall hinkriegen musst. Und dann arbeitest du ja immer darauf hin, so eben zu gucken, welche Aufträge kriege ich dann wohin. Und nochmal, ich sage ja, also ich sehe das Problem genauso. Ich finde das sehr, sehr unemotional, das Spiel. Es war so, ja okay, that's it.
Null invested, ja.
Und daher ist das auch jetzt nicht meins, aber ich finde, was ich dem Spiel schon mal zugute schreiben würde, es versucht mal was Neues. Und wir sind ja auch die Ersten, die sagen, not another Eurogame. Und da geht es schon mal so ein bisschen in eine andere Richtung.
Findest du? Boah, ich finde das, da würde ich dir komplett widersprechen. Für mich ist das genau just another Eurogame. Das
ja,
macht nichts Besonderes. Nichts.
Naja, es verzichtet ja schon mal heute auf eine Engine. Ne? Also wo du sagen würdest, ich baue dir, also da eben sagt, nee, du hast ja eigentlich, du hast mehr Aktionspunkte, aber auch nicht viel. Du kriegst irgendwann den vierten dazu, nochmal ab und zu.
Aber das ist ja
fünften.
Nicht innovativ, nur weil du Aktionspunkte jetzt hast.
Ja,
also ich
ja,
sehe hier wenig Innovatives. Also wirklich, das meine ich ernst. Ich meine, bis auf das Thema und die Optik und die Aufmachung sehe ich wenig
also
Innovatives.
Also ersetzt zumindest das Wort innovativ ja trotzdem so ein bisschen dadurch, dass du jetzt nicht hier diesen typischen Punktesalat hast, den du jetzt bei einem, also ich würde zumindest sagen, dass Forestry traut sich vielleicht mehr als jetzt, boah, keine Ahnung. Ich hab's nicht gespielt, ein Orloy vielleicht.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also für mich ist das das langweiligste und uninnovativste Eurogame, was ich seit sehr, sehr langer Zeit gespielt habe. Und ich habe einige nicht so gute gespielt. Aber ich finde das wirklich nicht innovativ. Also das ist wirklich
ja, innovativ ist
nur
halt das
für Leute, die Eurogames
mögen. Lass
uns
mal weg vom Wort innovativ gehen. Aber ich finde, es hat traut sich ein bisschen was. Und es macht ein paar Sachen anders, als was man eben so kennt. Eben A, du hast 10 Runden fix. So, dann das, also ich sage nicht, dass es kein Spiel gibt, das das nicht macht. Ja,
ich wollte gerade sagen, also das haben wir ja 10.
Du rechnest jetzt gerade so nach dem Motto, das ist neue Ideen. Das sage ich nicht. Das ist, aber es,
das ist etwas, was du gut findest.
Nein, also ich versuche so ein bisschen Teufelsanwalt hier jetzt zu spielen, zu sagen, du hast durch die Limitierung von diesen 10 Runden und mit diesem Aktionspunktesystem, finde ich, generiert es ein Spielgefühl, wo ich glauben könnte, dass manche Leute sich da sehr drüber freuen, weil es etwas anderes ist und nicht innovativ und nicht einzigartig, weil es etwas anderes ist, als was du zumindest sonst in 2025 vorgesetzt bekommst. Das heißt, bitte, ne, jetzt auch nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass es besser ist, aber es ist erstmal was anderes, als ja, was du sonst in diesem Jahr von Eurogames bekommst.
Ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde dir da trotzdem widersprechen. Ich sehe das anders, aber ich versuche dir trotzdem unter die Arme zu greifen, weil es gibt natürlich auch etwas, was ich an dem Spiel richtig gut finde. Und das ist die Freiheit. Ja, gerade wenn du in dieses Spiel reinkommst, ja, du hast 10 Runden Zeit und vielleicht ist das auch das, was du meinst. Du hast 10 Runden fix Zeit und weißt, du musst das Beste da rausholen. Und du kannst dich auf verschiedene Sachen auch komplett committen. Du kannst auch sagen, ich gehe jetzt heute voll auf die Aufforstung wieder, beziehungsweise du gehst auf diese oder diese Sache oder du konzentrierst dich nur auf 2 Aufträge. Die erfüllst du dann aber quasi in der hochwertigsten Form. Du kannst ganz viel Verschiedenes machen. Das fängt ja auch schon bei dieser Freischaltungsleiste an. Wenn du das erste Mal was freischalten kannst auf deinem Board, dann kannst du zum Beispiel darauf spielen, dass du dich besser bewegen kannst oder dass du irgendwie eine Belohnung kriegst, wenn du mehr Häuser baust. Und ganz ehrlich, wenn das Grundgerüst dir gefällt in diesem Spiel, dann glaube ich, hast du auch genügend Möglichkeiten, dich nochmal neu auszuprobieren. Und das finde ich tatsächlich ganz cool bei dem Spiel. Da braucht es für mich nicht die Asymmetrie, weil ich finde, die grenzt dich dann eher ein. Aber ich finde es schön, dass du theoretisch die Möglichkeit hast zu sagen, heute konzentriere ich mich lieber auf das. Weil das stört mich bei vielen sehr strikten Eurogames tatsächlich auch sehr häufig, dass ich nicht so frei bin, wie ich möchte. Und das Spiel zeigt eigentlich, wie es tatsächlich funktionieren kann, indem du eben wirklich auf verschiedene Sachen dich konzentrieren kannst.
Das finde ich ein guter Punkt. Das stimmt genau. Ne? Du kannst unterschiedlichen Fokus setzen auf, wie will ich meine Siegpunkte generieren. Ja.
Genau. Und es gibt auch einfach Siegpunkte. Ne? Also es wirkt auch relativ ausgewogen erstmal. Optik müssen wir nicht drüber sprechen. Das sieht wirklich richtig cool aus. Schönes, rundes Board. Ich mag die Illustration gerne. Ich finde, dass die Marker nicht so spannend aussehen. Also die, wenn das Holz getrocknet ist oder gebeizt wird beispielsweise, die sind so ein bisschen funktionaler, aber an sich, finde ich, sieht das richtig gut aus und auch die Flufftexte auf den Karten gefallen mir. Die Karten sind auch schön gestaltet und es ist tatsächlich auch ein bisschen was zu lernen dabei. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es quasi Holz gibt, was durchsichtig ist, Stefan. Wusstest du das vorher?
Ja, keine Ahnung. Ich bin.
Hat dich auch nicht interessiert.
Das ist mir egal. Ich habe die Anleitung, ich habe die Lerntexte ignoriert.
Waren die ja, richtig? hast du denn noch was zur Mechanik hinzuzufügen? Sonst können wir ja auch noch mal in die thematische Richtung.
Nee, aber kurz, ne, einfach reingehen. Mechanisch, glaube ich, hat man jetzt schon herausgehört. Wir würden da jetzt keine Kaufempfehlung aussprechen, außer natürlich, ne, wenn ihr jetzt denkt, okay, das ist eigentlich genau das,
was ich will,
negativ beschreiben, was ich wollte schon immer mal ganz viele langweilige Züge hintereinander machen.
Würdest du es als Expertenspiel bezeichnen? Auch das habe ich mich
ja
gefragt.
Doch.
Es ist schon schwer, weil es viele Möglichkeiten gibt, aber es ist zu einem Lacerda ist schon noch ein Riesenschritt. Ne? Gut, jetzt ist Lacerda natürlich
ja,
im ganz oberen
auch,
Bereich.
Also, ich wollte gerade sagen,
ne? Also ich würde auch sagen, es ist im niedrigen Expertenbereich. Ne? Also wenn du
jetzt noch mal kurz, jetzt müssen wir noch mal kurz abdriften. Ich habe so viele Videos letztens gesehen, wo Leute irgendwelche Spiele als Kennerspiel bezeichnet haben, die so offensichtlich, warte, was war das noch? Also ich glaube, Dune Imperium wurde es auch schon genannt als Kennerspiel.
Findest du das hier schwierig, viel schwieriger als Endeavor? Weil ich finde, Endeavor ist ähnlich Tide, tatsächlich. Also ich hätte das sogar in einer ähnlichen Region gesehen. Tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde,
aber ich muss auch sagen, ich war auch nicht so bested, weißt du? Es kann natürlich auch sein, dass wenn dann der Funke nicht überspringt. Also Boardgame Geek sagt es übrigens auch. Ne? Also Boardgame Geek hat beide rund um die 3 platziert. Ich würde nämlich auch sagen, Forestry ist definitiv unter Prager Kaputredny zum Beispiel, was auch ein Eurogame ist, was im Expertenbereich ist, was kein Lacerda-Schwierigkeit hat.
Forestry ist doch einfacher als Prager Kaputregni.
Ja, genau, aber ja. Ich würde Endeavor und Forestry schon auf einem Level sehen, auf einem ähnlichen Level. Forestry leicht drüber, ja, aber ja, vielleicht ist das auch wieder die Wahrnehmung aus der Vielspielersicht, das kann durchaus sein, aber ich finde, Forestry kannst du dich ja nicht komplett ins Ausmanövrieren, weißt du? Dann kriegst du halt weniger Punkte, aber es ist ja nicht so, als würdest du dir irgendwie komplett ein Ei legen und könntest dann irgendwann keine Züge mehr machen. Ich hatte übrigens auch den Effekt heute, den viele ja damals bei Flügelschlag noch bemängelt haben, dass in der letzten Runde für mich tatsächlich nur noch Sinn gemacht hat, diese Mini-Aufträge zu ziehen, um zu gucken, kriege ich die irgendwie durch Zufall erfüllt oder nicht. Das hatte ich heute in der Partie zum Beispiel nochmal kleine mechanische.
Die Frage ist ja immer bei solchen Spielen, wie gut kann sich jetzt jemand, und das ist nämlich immer genau das Problem, ne, dass wir das beurteilen, wie 500 Spiele am Tag spielen.
Ja,
und
ja.
Da hilft das immer mal ganz gut, wenn man mal so bekannte Freunde, Verwandte hat, die eben mal ab und zu mal ein Spiel spielen, das Spiel des Jahres, und dann vielleicht mal zu einem anderen Spiel greifen. Und da ist auch aus meiner Sicht, da tun sich auch die meisten mit einem Endeavor eben schon schwer. Ne?
Ja,
also
das ist schon,
also das
sein,
auszupacken, also dann als normale Familie, die sich da hinsetzt und jetzt zum ersten Mal die Anleitung, ich sage, ne, das ist nicht unmöglich, also das ist, und ich würde sagen, einigen wir uns darauf, dass beides ist auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwo so da in der Richtung. Und ich würde auch zustimmen, dass das schon auch sehr nah beieinander liegt, beides.
Ja. Ja, wollen wir mal in das Thema reinsteigen des Spiels, weil dafür hat das Spiel ja im Vorfeld schon Kritik kassiert und meiner Meinung nach auch zu Recht. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Ich habe das tatsächlich erst mitbekommen, nachdem es uns im Spiel übel aufgestoßen ist. Du hattest, glaube ich, das Video von Hunter tatsächlich schon vorher gesehen, bevor du es gekauft hast, oder?
Ja, nicht bevor ich es gekauft habe, sondern ich hatte schon gekauft, das ist ja vorbestellt auch. War ja eigentlich ein Spiel, auf die ich ein bisschen was gesetzt hatte. Auch hat es, glaube ich, auch als Titel genannt, den ich weit oben sehe in unserer Spielevorschau. Und war dann umso trauriger, dass mir das dann natürlich nicht gefallen hat. Und dann kam das Video noch von Hunter dazu und es geht halt eben dann über die Thematik und das fand ich erstmal ultra gut. Ne? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ich habe da genau null Affinität zu, aber es war jetzt meine Wahrnehmung, dass ich schon dachte, der Hunter hat sich da irgendwie mit beschäftigt und es ist irgendwie sein Hobby oder irgendwie hörte man ihm schon so eine gewisse Passion heraus, der sagte, Moment, mir ist eigentlich alles egal, aber hier kenne ich mich aus. Und das Video war wirklich so, da wurde, ja, ich glaube absolut, dass der da Ahnung von hat. Und das geht so nicht, ne? Da kannst du vielleicht noch mehr zu sagen.
Ja, er hat es auch in den, er hat auch einen angepinnten Kommentar, wo er auch einige Quellen rein reinkopiert hat. Es gibt auch einen Boardgame Geek Thread, der sich damit beschäftigt, wo auch dieses Video erwähnt wird und er sich daran auch beteiligt hat. Vielleicht sei euch daraufhin verwiesen erstmal, um da tiefer einzutauchen. Es gibt einfach zwei Sachen, finde ich, die man wissen muss in diesem Spiel. Das eine ist die thematische Unlogik, die ich sehe. Und das andere ist ein völlig falsches Marketing. Ja, also wenn du dir die Packung anschaust, dann wird im letzten Satz quasi gesagt, es ist ein Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit bzw. Holzwirtschaft und dem Einklang mit der Natur und dem Umweltschutz. So, und das stimmt nicht. Punkt. Dieses Spiel vermittelt einen nicht, wie ich gut einen Wald schütze oder stellt es im Spiel in irgendeiner Art und Weise dar. Das, was wir da tun, ist vielleicht irgendwie einen Pinsel einzusammeln bei einem Haus, was dann symbolisch darstellt, dass wir den da irgendwie mit Kalk bestrichen haben. Aber dieser Baum wird nicht wertvoller, dieser Baum wächst nicht besser, da passiert rein gar nichts. Das Einzige, was wir machen, ist quasi diesen Token zu kassieren, um wieder daraus irgendwie für uns ja Profit zu schlagen in Form von Siegpunkten nachher. Ja. Und das andere ist einfach das Knochenmehlprinzip. Ja. Also ich holze einen Baum ab, dann streue ich da ein bisschen Knochenmehl wie in Minecraft drüber, dann ist der Baum wieder gewachsen und dann kann ich ihn wieder abholzen. Ja. Das ist nicht die Realität. Natürlich brauchen Bäume unfassbar lang, um zu wachsen. Das ist ja auch ein Riesenproblem, ja, was wir auch in Europa haben, dass einfach viele Wälder nicht mehr da sind. Und das jetzt so darzustellen, dass ich im gleichen Zug kann ich theoretisch abholzen, einpflanzen, dann ist er sofort wieder da und kann ihn wieder abholzen. Das gibt's nur in Minecraft, das gibt's nicht in der Realität. Und das ist so, wo ich denke, ja doch, mit Knochenmehl geht das.
Ach so, okay.
Mit Knochenmehl kannst du das ja machen. Und das finde ich nicht in Ordnung, weil es dann auch suggeriert, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Und wir hatten heute eine Partie, wo nachher, also am Anfang in der Zweierpartie muss man wissen, werden ein paar Plättchen umgedreht, die sind quasi abgeholzt, die Bäume, und die müssen wir erstmal wieder einpflanzen, damit sie umgedreht werden. In unserer Partie heute war fast am Ende der gesamte Wald gerodet, ja. Alle Plättchen waren fast auf der umgedrehten Seite. Das heißt, wir haben im Laufe dieser 10 Runden geschafft, den Wald quasi komplett zu zerstören. Es werden einige sagen, ja, das waren bestimmt dann ja nur einzelne Bäume. Und ich denke so, ey, ich bin ein Wirtschaftsunternehmen. Ich stelle hier gerade irgendwie Holzspielzeuge und nette Holzinstrumente und Tastaturen und Maus aus Holz her. Ich weiß jetzt nicht. Das ist so ein bisschen schade. Und da muss man dann eben tiefer in die Thematik einsteigen. Mir war das generell auch zu einseitig. Auch in der Anleitung wird das sehr wenig thematisiert bis gar nicht. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich ein Problem mit. Weil generell kann man ja Spiele mit schwierigen Themen spielen, aber wenn dir das Spiel etwas anderes vorgaukelt, dann habe ich damit ein größeres Problem. Deshalb kann ich ja auch zum Glück sehr, sehr gut auch zum Beispiel ein Gleichgewicht des Schreckens spielen. Das ist natürlich der Kalte Krieg scheiße gewesen, ja, und viele Menschen haben da in Angst gelebt, aber ich kann das spielerisch erfahren und weiß das auch einzuordnen. Wenn aber ein Spiel damit wirbt, zu sagen, hier, es hat auch ein bisschen was mit Umweltschutz und Wald und Wiederaufforstung und so zu tun, dann ist das nicht das, was ich in diesem Spiel möchte, das so zu erleben. Und das ist für mich, also hätte ich gewusst, wie das Spiel ist, auch so von der Umsetzung, hätte ich es mir wahrscheinlich nicht gekauft. Hätte ich mich wahrscheinlich mehr informieren müssen, ja, aber jetzt haben wir ja auch einen Auftrag hier, das nach außen zu tragen. Und ich glaube, wir in der Szene müssen generell etwas kritischer werden, was solche thematischen Umsetzungen angeht. Gibt ja einige Beispiele, und auch unter dem Hunter und Friends Video wurde zum Beispiel auch Arche Nova als Beispiel kommentiert, wo ich ja absolut applaudiere und denke, Mann, ich bin ja nicht alleine, wie schön ist das denn? Und vielleicht auch da der Aufruf, wenn wir mal Spiele hier erwähnen und ihr mit dieser Ethik dieses Spiels oder mit der Aufarbeitung des Themas nicht einverstanden seid, ich finde, das ist auch eine kleine Aufgabe der Brettspielszene, das auch gegebenenfalls zu kommunizieren. Also ich bin da ganz offen für. Ja, ich habe jetzt letztens auf einen Geheiß aus dem Discord, habe ich mir den Tipp Salt and Sea geholt und habe den dann, mechanisch soll es super sein, von DeVir Games, und habe dann direkt auch eine Nachricht bekommen mit, hey, guck dir mal das und das hier an, weil das, was das Spiel da gerade reproduziert, das ist gar nicht die Realität, das ist ziemlich scheinheilig und so sieht das in der Realität aus und hat dann ganz viele Artikel mit zugeschickt und genau das wünsche ich mir, weil wir uns kritisch mit Themen auseinandersetzen müssen, gerade wenn es die Realität abbilden soll und das Spiel suggeriert ja die ganze Zeit auch so eine Art, dass es sich damit sehr auseinandergesetzt hat. Und was es tut, ist es ein Wirtschaftsspiel. Es ist ein Forstwirtschaftsspiel. Und da geht es in erster Linie darum, dass wir am meisten Profit nachher rausschlagen. Und ob es dem Wald nachher gut geht oder nicht, ist Nebensache. Muss man ganz einfach so sagen. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
Ja, du kennst mich ja, ich bin da ja moralisch nicht vorhanden und Hauptsache es ist ein gutes Spiel.
Das ist ja auch gar nicht so schlimm.
Ich glaube, was ja hier die entscheidende Kritik ist, ist ja eben, dass das Spiel oft sagt, ich bin voll das nachhaltige Thema.
Ja.
Ne, es sagt ja schon ein nachhaltiges Strategiespiel für 1 bis 4 naturverbundene Forstleute. Also wirklich, und das ist, glaube ich, ja dem Spiel hier vorzuwerfen, dass man eben sagen würde, nee, nachhaltig wäre es, den Wald einfach in Ruhe wachsen zu lassen und alles andere. Da fand ich übrigens von dem Hunter-Videos, hatte ich mir tatsächlich dann auch mal angeschaut, vom Helmut Schmidt, die Frau und dem Altkanzler, die Frau, die wohl irgendwo ein Waldgebiet dann wirklich mal gekauft, geerbt, was auch immer hat und das wirklich unberührt gelassen hat und so wie es sollte, wo auch wirklich dann niemand rein darf oder wo man durchspazieren gehen und sowas. Das fand ich sehr interessant, dass das dann ja eigentlich das Beste ist, was du quasi dem Wald antun kannst. Und das ist, glaube ich, die größte Kritik dabei. Ne? Das ist, dass du sagst, jo, es kommt im Schafspelz daher, aber
ja, genau.
ist es eben eigentlich nicht.
Ich zitiere den letzten Satz. Wer von euch den Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit am besten schafft, gewinnt das Spiel. Und das ist eine Lüge. Wer die Wirtschaftlichkeit am besten schafft, die Nachhaltigkeit ist nicht relevant in diesem Spiel. Oder nicht relevant genug, um das Spiel zu gewinnen.
Ja. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob man durch das Aufforsten vielleicht nicht dann doch mehr Punkte machen können, keine Ahnung.
Ja, aber dann machst du das ja auch nur, um damit Punkte, also ja, weiß ich nicht, dafür müsste er ja dann abgeholzt sein. Also am meisten habe ich bisher immer in dem Spiel davon profitiert, abzuholzen und es danach wieder aufzuforsten und dann wieder abzuholzen und dann wieder aufzuforsten. Also es ist eigentlich ein ständiges Auf und Ab quasi. Und das in einer unrealistischen Art und Weise dargestellt. Und es ist zwar super interessant zu sehen, was alles aus Holz hergestellt werden kann, aber jetzt stell dir mal vor, alle Computermäuse, die hergestellt werden würden, würden aus Holz hergestellt werden. Das ist ja auch gar nicht leistbar. Also wie soll das gehen? Das ist ja ein Luxusprodukt. Dafür braucht Holz einfach viel zu lange, um zu wachsen. Das ist ja logisch. Von daher, ich glaube, bei uns ist jetzt deutlich transparent geworden, warum es uns beiden nicht gefällt. Und ich möchte hier nochmal betonen, auch du, Stefan, und jeder, der hier zuhört, es ist nicht so, dass jemand dann unmoralisch ist, wenn er das Spiel gut findet. Ja, ich finde nur, man muss das im Hinterkopf haben und einfach sich das mal angehört haben. Diskurs ist wichtig. Und man kann auch ruhig mal ein Spiel spielen, wo man nicht mit der Meinung übereinstimmt. Ja, auch ich kann theoretisch ein Spiel spielen wie einen Great Western Trail, wenn ich weiß, wie ich das einzuordnen habe. Es hat eine historische Einordnung auch.
Eichenova, wir beide.
Nee, da weigere ich mich tatsächlich vehement. Das wird nie passieren, das tut mir leid. Aber bei Forestry, finde ich, ist das nochmal eine andere Stufe. Das muss man auch einfach sagen.
Ja, absolut.
Das ist nochmal eine andere Liga.
Wie auch so schreiben. Ich sehe übrigens gerade hier Solo-Spieldesign, Thomas Scholleck. Ich weiß nicht, ob es der gleiche ist, aber ich vermute...
Nee, es ist der gleiche, natürlich. Okay. Es ist ja auch bei Pink Troubadour international rausgekommen, bei Pegasus auf Deutsch. Ein Eurogame, was man sich sparen kann, unserer Meinung nach. Während man sich ein Spiel nicht sparen kann, und da habe ich ja viele Nachrichten schon bekommen, als ich es gespielt habe. Ey, ist das wirklich so gut? Ist das jetzt mega? Das wird ja so gehypt und was weiß ich. Stefan, das wird ein Spiel sein, wo wir diesmal auch einer Meinung sein werden. Und das ist so schön, dass wir auf einer guten Note enden, denn Tech Team hat uns, glaube ich, beide richtig überzeugt, oder?
Von dir wusste ich bis jetzt in diesem Moment noch gar nicht, was deine Meinung zu dem Spiel ist. Bei mir, du hast ja schon vorhin gesagt, ganze Wochenende gespielt. Ich bin mit dem gleichen Plan in dieses Wochenende gegangen. Also wirklich schon, hatte schon auch etliche Anleitungen parat für mich und meine Frau. Dann ist es aber so gewesen, dass unser Sohn ein bisschen erkrankt ist und er war da aber nicht so krank, dass er jetzt irgendwie bettlägerig war, sondern einfach ne, so Husten, erkältet und so weiter. Ist halt so die ganzen typischen Sachen, Handball, was auch immer, Freunde besuchen und so weiter am Wochenende, wo er dann einfach unterwegs ist, sind ausgefallen. Und dann saß der hier samstags morgens, haben wir erst 3 Runden das neue Mindbug gespielt, auch sehr cool. Da war er erstmal besonders heiß drauf, das King of Tokyo Mindbug, hat auch viel Spaß gemacht, super schönes Spiel, kann ich auch empfehlen. Und dann konnte ich ihm Tag Team näher bringen. Am Anfang war er etwas abgeneigt dagegen und nach der ersten Partie, also als ich ihm das gezeigt habe, so was,
lieber Hast Mindbug, du nicht gesagt, Autobattler, cool?
Doch, Autobattler, ja. Guck mal hier, der hat dem, haben die tatsächlich die Charaktere nicht so zugesagt, als ich die ihm so präsentativ, ich war so ein bisschen
Werbung. Er ist wirklich picky geworden, ne? Also als ich dich kennengelernt habe, da konntest du ihm wirklich alles noch zeigen, ey.
Ja, ja, das ist voll schlimm mit diesen Kindern. Und das Ende vom Lied war, dass wir literally den ganzen Samstag und Tag Team, also wir haben fast wirklich den ganzen Samstag Tag Team gespielt. Also es ist, glaube ich, über
20 Partien. Wie viele Partien, sag
mal? Über 20 Partien. Und, aber, krass. Aber wir haben die auch gefeiert. Ne? Also dann wird auch immer, also lange überlegt mit Drought, dann nimmst du den, okay, dann nehme ich den und sowas. Ne? Und,
schön.
Sehr gefeiert, dann auch länger dann nochmal die Karten angeschaut, welchen nimmt man und welcher passt gut mit wem. Und Sonntag dann auch nochmal ein bisschen gespielt, dann war Gott sei Dank Sonntag wieder fit, dass er zum Kindergeburtstag konnte, dann konnten wir noch ein paar andere Spiele spielen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, 20 Partien habe ich gedacht, boah, das wäre auch gut, jetzt mal was anderes zu spielen.
Ja, das kann ich trotz.
Tag Team, was erwartet uns hier nochmal kurz dazu? Es ist ein 2-Personen-Auto-Battler und relativ schnell gespielt. Die Besonderheit ist, wir draften normalerweise oder nehmen von der Spielanleitung die vorgegebene Start-Setup jeder 2 Charaktere. Jeder Charakter kommt mit einem eigenen Kartenset her von, boah, was sind das? 10 Karten, glaube ich, insgesamt, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und da starten wir mit 2 vordefinierten Startkarten, mischen die anderen beiden Decks zusammen und dann decken wir quasi die ersten Karten auf und nach jeder Runde ziehen wir 3 Karten von diesem zusammengemischten Deck und dürfen uns eine aussuchen. Jetzt, das ist überhaupt schon mal generell die Besonderheit, das passt sehr gut, weil wir müssen ja eigentlich hier erstmal den großen Vergleich ziehen, obwohl es ja schon in eine andere Richtung geht, zu Challengers, wo den Leuten ja immer so ein bisschen vorgeworfen haben, das ist kein Spiel. Das ist zu wenig ein Spiel. Das ist, und da würde ich auch sagen, haben sie auch recht. Es lebt vor allem von diesem Event-Charakter. Ne? Also die Entscheidungen in Challengers sind überschaubar. Also ich würde schon sagen, das ein Spiel ist natürlich, aber...
Ja, eben, man kann schon seine Taktiken durchziehen, finde ich.
Je, richtig. Und wir finden sie auch beide gut, aber es ist dann ein bisschen mehr Luck vielleicht als eben jetzt zum Beispiel ein Tech-Team, würde ich sagen, weil nicht nur ist hier zum Beispiel auch interessant, welche Charaktere du wählst, wenn du jetzt zum Beispiel im Draft spielst, sondern vor allem hast du dann eine der interessantesten Entscheidungen, wo füge ich die Karte hinzu. Ne? Denn anders als bei Challengers ist es so, dass das Kartendeck bestehen bleibt. Es wird nicht gemischt. Also du weißt vom Anfang an, bleiben die Karten so und jede neue Karte, die du ziehst, kannst du dann an irgendeiner beliebigen Stelle hinzufügen. Und das
wird nicht gemischt.
Es wird nicht gemischt, genau.
Das ist der richtige, wichtige Unterschied zu Challengers, was, glaube ich, viele Leute ja auch gestört hat, dass es dadurch ja unberechenbarer ist. Und es funktioniert eben zu zweit. Ne, Tech Team ist ja ein reines 2-Personen-Spiel. Auch das der Riesenunterschied, weil Challengers zu zweit macht wenig Sinn.
Auch wenn ich es oft zu zweit gespielt habe, stimme ich dir zu. Es macht am meisten Sinn mit 6 oder 8 Leuten natürlich. Ja. Und Tech Team kommt daher mit 12 verschiedenen Charakteren und eine große Besonderheit des Spiels ist einfach, dass sich die Charaktere signifikant unterschiedlich spielen. Also die kommen halt wirklich mit komplett anderen Skillsets, Funktionalitäten daher.
Schwierigkeiten,
genau, sind alle nicht gleich einfach zu spielen. Und auch schon so, obwohl wir hier ja schon über ein Familienspiel reden, würde ich sagen, hast du zwischendurch schon mal so ein paar Regelfragen, hatte ich zumindest, dann ab irgendwann hatten wir mal interessante Kombinationen auch, wo, ich weiß nicht, mit dem Waldvolk, also vielleicht so ein kleine Anekdote, das Waldvolk, das ist auch ein super cool gemachtes, ich weiß nicht, hast du
sehr
schon
cooles, ja, nee, Simone leider nur gegen mich, ich habe verloren. Und
das Waldvolk hat quasi drei Lebensleisten, also einmal für so eine Fee, einmal für einen Hasen und für einen Elfen. Und dann gibt es dazu noch eine Karte, die muss quasi dann aufgedeckt werden, wenn alle drei Lebensleisten auf Null sind, dann sterben sie erst. Es gibt aber auch andere Karten, mit denen kann ich Karten wieder aus dem Spiel entfernen. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass ich diese Karte aus dem Spiel entfernt habe und literally war das Waldvolk dann unbesiegbar.
Ja, also okay, das steht sogar in der Regel drin. Das
steht sogar in der Regelerklärung drin.
Ja, ja.
Aber ich finde es, ja, es ist eine super, super gute Erfindung. Es macht voll viel Spaß, weil du eben auch so viele strategische Entscheidungen hast. Also du hast auch innerhalb einer Charakterkombination mehr Spielreiz, weil du allein Unterschied, du kannst sagen, hole ich mir von dem Charakter mehr Karten, weil eine interessante Sache bei dem Spiel ist, dass es bekommt immer derjenige Schaden, dessen Karte du gerade aufdeckst. Ne? Also du hast ja ein gemischtes Deck und dann mischen sich beide Karten hinein und irgendwann macht es auch Sinn, dass du auch beide Karten benutzt, weil das auch ein bisschen den Schaden verteilt. Und das ist erstmal eine interessante Komponente. Wie versuche ich jetzt dieses Pärchen zu spielen? Und dann natürlich auch mit das Entscheidende zu gucken, welche Karte stecke ich wo rein? Und da ist es aber auch natürlich, kommt es da auch zu glücklichen Situationen, weil es manchmal einfach sehr positive für dich oder sehr negative Pärchen geben kann. Also es decken sich ja immer die gleichen Karten auf. Und dann dann fügen beide Seiten ja eine Karte hinzu. Und in der Regel versuchst du das ja dann so zu timen, dass du jetzt das Gleichgewicht in deine Richtung zu verändern versuchst. Also indem du schaust, dass du vielleicht ein Pärchen, was nicht so gut läuft, nach hinten zu schieben. Das Gleiche macht natürlich der andere. Und da gab es auch sehr oft Situationen, wo es einfach dann 50-50 war, ne? Wo ich jetzt weiß, wenn dieses Pärchen nochmal auftaucht, habe ich verloren und oder gewonnen. Und jetzt ist die Frage, wo schiebt der Theo sein Kärtchen rein oder wo schiebe ich meins rein, um das eben zu verändern. Aber ja, hervorragendes Spiel. Es schreit, also die Erweiterung ist, glaube ich, schon angekündigt. Da liegt da so ein Zettel dabei mit 2026 in der Packung.
Sie wissen, glaube ich, dass ja, das richtig das gut ist, ankommen wird.
Das ist auch ein No-Brainer, ne? Dass das da wahrscheinlich auch mehr als nur eine Erweiterung geplant wird. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da vielleicht irgendwann Two-versus-Two-Mode oder sowas noch reinkäme. Hat ultra viel Spaß gemacht. Ist für mich wirklich auch der verdiente Messe-Hit. Also ist jetzt natürlich erst das erste Wochenende, aber natürlich einige Partien.
Naja gut, 20 Partien sind schon mal etwas.
Love it. Super gut, hat sich gelohnt. Aber du siehst es so ähnlich. Jetzt hast du noch gar nicht gesagt, wie du es findest.
Ja, ich finde es auch fantastisch. Also ich bin sehr begeistert von der Kreativität, der Unterschiedlichkeit dieser Charaktere, die man auswählen kann. Das sind ja wirklich, wir sprechen hier von einer ganz krassen Asymmetrie, auch von der Schwierigkeit. Das heißt, da sind Charaktere bei, da muss man, also ganz schwer fand ich den mit dem Feuer beispielsweise, ja, der dem anderen immer Feuertokens gibt und wenn er jemand anderen den Feuertoken gibt, der noch keinen hat, dann werden die wieder resettet, aber wenn jemand 5 hat, dann ist er sofort eliminiert, egal wie viel Leben er hat. Und das finde ich total spannend, aber bin ich noch gar nicht drin gewesen jetzt beim ersten Mal spielen. Ich glaube, das Spiel hat eine gute Lernkurve. Es lebt natürlich davon, dass du die anderen Charaktere dann auch irgendwann kennst. Aber das geht auch, weil du eben ja von diesen 10 Karten sind ja auch ein paar Doppelte immer wieder dabei. Und du weißt ja auch, worum herum die sich so spielen. Dafür ist es dann ja wieder super interessant, die in anderen Teams zu sehen. Ja, also gerade dieser Teamcharakter 2 auf einmal zu haben, das tut dem Spiel richtig, richtig gut. Es sieht auch richtig gut aus, ne? Das muss man auch sagen. Es hat so wirklich so ein bisschen Beat-em-up-Flair hier. So Tekken oder Street Fighter oder so. Das sind auch so, ich sag mal, die Charaktere können auch locker aus so einem Spiel kommen. Und ja, also am Anfang ist es ein bisschen anstrengend, finde ich, die ganzen Charaktere kennenzulernen, weil es sind halt auch viele Charaktere, wo dann wirklich nochmal eine extra Seite Anleitung ist. Also ich würde es auch nicht im Familienbereich sehen. Ich denke, wenn es jetzt von der Spiel des Jahres Jury in Betracht gezogen werden würde, dann wäre es definitiv das Kennerspiel.
Meinst du?
Ja, definitiv. Es ist kein Spiel, was du jetzt jemandem gibst, der, nee, aber absolut. Da lege ich mich auch mehr als fest. Das ist ein Spiel für Leute, die auch schon mal was gespielt haben. Auch gerade das Auto-Battling, das hat viel Strategie innen drin. Das spricht auch Leute an, die schon viel gespielt haben. Das spricht aber auch Leute an, die irgendwie mehr spielen wollen. Also es passt genau in die Riege, finde ich. Was soll ich sagen? Also wenn selbst Simone sagt, ja, mega, spiele ich sehr gerne mit und zu zweit funktioniert es einfach hervorragend, bietet viel Abwechslung. Bin sehr überrascht. Ich habe natürlich viel von dem Spiel erwartet, weil es eben ja auch vorher viele Lorbeeren geerntet hat und auch ich war seit der Ankündigung, dass ein neuer Auto-Battler auf dem Plan kommt, sehr gehypt. Aber ich muss sagen, vom rein mechanischen finde ich das auch besser als Challengers tatsächlich im ersten Eindruck. Klar, Challengers ist ein schönes Spiel, ja, aber es ist in erster Linie ein Eventspiel. Und genau. Hier kommt wirklich auch ein bisschen Taktik rein. Es ist super belohnend, dieses Spiel, weil du einfach nach jeder Runde 3 neue Karten kriegst und einen davon aussuchen kannst. Das kennen wir aus den ganzen Deckbuilding-Spielen. Das fühlt sich auch ein bisschen videospielmäßig an, finde ich. Und das finde ich toll. Also ich bin auch bisher wirklich begeistert, bin mal gespannt, wie lange es hält. Aber ich bin mir sicher, dass wir auf der, sag mal, wenn es nächstes Jahr um unsere Prediction für Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres geht, dann werde ich das sicherlich nochmal einpacken. Weil ich glaube, dass das tatsächlich wirklich ein exzellentes Spiel ist. Also da reden wir wirklich von einem Spiel, was man sich anschauen sollte, wenn man 2-Personen-Spiele mag.
Ja, tatsächlich der. Also ich bin mir unsicher mit dem Kennerspiel des Jahres. Das
absolut, 100%.
Ja, ja, genau. Und Bombas das auch 100%. Da war ich mir auch sicher, dass das. Boah, das ist nochmal kurz am Rande. Ich habe schon so viele Leute getroffen, die mit ihrer Familie, mit Kindern versucht haben, Bombas das zu spielen, wo es im Desaster geendet ist. Das nur am Rande. Wegen Deduktion und boah, es ist doch offensichtlich, was es da zu tun gibt. Ärger, Stress, naja, das ist was anderes. Ich mache mir ein bisschen Sorge, dass Toy Battle da so ein bisschen unter die Räder kommt.
Ich finde Toy Battle deutlich simpler tatsächlich. Deutlich simpler.
Also absolut, absolut.
Das wäre eher in dem Familienspielbereich.
Das ist auf jeden Fall im Familienspielbereich, würde ich sagen. Ich meinte es jetzt vor allem, weil ich das auch so schätze. Ne? Also ich finde, Toy Battle hat jetzt gucken wir natürlich in die Zukunft, weil das Tech-Team lebt vor allem momentan auch viel vom Ausprobieren, vom Spielen, Kombinieren, ne, die Charaktere kennenlernen, was unglaublich viele Partien hält, ne, kann ich schon sagen. Und auch wir freuen uns auf die nächsten Partien. Das Toy Battle, aber finde ich auch einfach so ein mechanisches Spiel, da haben wir alles gesehen, ja. Also ich habe jede von den Maps oft genug gespielt. Und es macht trotzdem immer wieder Spaß,
ja,
weil
ja,
es ein schönes Tauziehen, strategisches Element ist. Ne? Also da ist die Mechanik einfach so überlegen. Und daher wollte ich nur sagen, weil ich mir Toy Battle auch gerne in irgendeiner Form als ein schönes, erfolgreiches Zwei-Personen-Spiel irgendwie nächstes Jahr gerne belohnt gesehen hätte, weil ich das wirklich sehr schätze. Fand ich es jetzt ein bisschen schade, dass Tech-Team jetzt daherkommt, aber es ist natürlich
schön für uns. Ich glaube nicht, dass es in die gleiche Riege fällt. Nee, glaube ich auch nicht.
Ja, schauen wir mal.
Ja, also Tech-Team von uns beiden, absolute Empfehlung. Ich bin wirklich gespannt, wie lange es sich hält. Und es braucht definitiv auch irgendwann Erweiterungen. Wahrscheinlich einfach, weil man neugierig ist, was lassen die sich noch einfallen. Nicht, weil man sagt, man hat zu wenig Content in der Box. Aber ich sag mal, da steckt ja wirklich viel Kreativität in diesen Kämpfern, den Kämpferinnen drin. Weiß ich, was ist dein Favorit? Sag mal.
Also das vielleicht noch mal kurz am Rande. Es gibt, glaube ich, tatsächlich sehr gute Kombinationen. Also
ja, das glaube ich auch.
Die sehr gut miteinander funktioniert haben. Zum Beispiel hatte ich eine, wo es theoretisch unbesiegbar war. Zumindest auch mit dem gegnerischen Setup. Da gibt es auch wieder die Heilerin, also die Paladin-Tante mit der wilden Meute. Die wilde Meute ist quasi eins der Charaktere. Die hat nur 5 Lebenspunkte. Aber die sind, du kannst ihm immer nur einen Schaden zurichten. Also egal, ob du es jetzt, also das Schöne bei dem Spiel ist übrigens, dass ich in der Regel ja immer der, auch, ne, was wir gerade bei Forestry hatten, dass sich das Spiel zuspitzt, dass es sozusagen einen Klimax hat. In der Regel ist es so, dass das bei dem Spiel automatisch irgendwann dem Ende sich nähert. Auch hier Ausnahmen bestätigen die Regel. Und bei, ja, das war eine nette Kombination. Mein Sohnemann spielt sehr gerne den Golem mit einem Heiler, also mit dem Waldvolk zum Beispiel sehr gerne, weil der Golem sich ja immer selbst Schaden macht und dann heilen die dagegen. Ja. Gibt's, also ich mag tatsächlich die, also spielerisch finde ich immer die, die Nekromantin, ich weiß nicht, wie die heißt, Miss Bijani, irgend sowas, ganz nett. Die hat viele Sachen, macht sich selber oder dem Gegner Schaden, um dann irgendwelche Boni zu bekommen.
Ja, ich habe noch nicht so viel gespielt, dass ich das, also ich habe noch nicht jeden Charakter durch, deshalb muss ich jetzt erstmal warten, bis ich da meine Meinung abgebe. Aber ich fand das Waldvolk schon sehr interessant zu spielen, auch wenn ich es nicht gespielt habe, aber es wirkte sehr stark, als Simone es gespielt hat.
Ja, und das ist übrigens auch wieder, also es hat so viele Sachen beim Waldvolk zum Beispiel, die haben ja diese Beschwörungskarten, ne, wo du dann, und die Beschwörungskarten funktionieren folgendermaßen, dass du einmal erfolgreich blocken musst und dann darfst du die Karte umdrehen und dann ist sie stärker als vorher, hat sie generell eine stärkere Fähigkeit. Und das ist dann ja auch so wieder so schönes Timing-Fragen, ne, dass du guckst, okay, wie kriege ich das jetzt hin? Der hat einen Angriff, jetzt ziehe ich die, dann stecke ich die da rein. Ich hoffe, er hat nichts verändert. Geht es auf? Geht es nicht auf? Es geht nicht auf. Okay, dann muss ich jetzt in der nächsten Runde gucken, wie ich das wieder vielleicht richtig hinbekomme und der andere schaut vielleicht auch drauf. Oh, Moment, jetzt hat er die Karte da drin. Da sollte ich am besten keinen Angriff drauf spielen und so weiter und so fort. Also viele nette Gedanken. Manchmal ist es natürlich auch pures Glück.
Ja, es ist schon glücksabhängig, beziehungsweise man weiß einfach nicht, wo der andere jetzt die neue Karte hinzufügt. Ne?
Richtig.
Das ist ja auch so ein Clou des Spiels.
Aber es hat teilweise dann so was Agent Avenue-neskes da an sich, ne, so ein bisschen so predicten, was könnte Mind-reading. Der andere jetzt gedacht haben, so ein bisschen, okay. Und das hatten wir da auch manchmal so, ah, na, hast du es jetzt davor oder dahinter, ne? Sag mal. Ja. Und nein, aber auf jeden Fall ganz, ganz tolles Spiel. Definitiv, denke ich, also sollte man sich holen.
Absolut. Gut, Stefan. Jetzt haben wir doch sehr ausführlich über zwei neue Messetitel gesprochen, aber wir haben uns noch viel, viel mehr aufgehoben. Und da kommen noch Hidden Gems. Na, jetzt waren das zwei obvious Picks, die wir hier direkt mal besprochen haben, gerade weil es auch deutsche Releases gab. Aber keine Sorge, ihr werdet hier informiert werden, was wir für tolle Sachen noch gespielt haben. Und da kommt einiges auf euch zu, das kann ich euch sagen. Schnallt euch an.
So ist es. Simon, ich danke dir für diese Folge. Und freue mich auf die nächste gespielt.
So sieht's aus.
Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.